Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Böse Stimmen sagen ja gerne, lieber schlecht geklaut als gut nachgemacht. Nein, falsch, wollte ich gar nicht sagen. So ein Unsinn.
Gut geklaut und schlecht mitgemacht, oder?
Ja, nee, das heißt eigentlich lieber gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Aber egal, das wollte ich gar nicht sagen. Das ist ein toller Anfang schon.
Ja.
Und weißt du was? Das lassen wir einfach drin, weil wir sind ja im Podcast, das ist authentisch und die heutige Folge ist ein bisschen anders.
Ey, vor allem, du hast das Wort gesagt, ohne dich zu versprechen.
Ohne mich zu versprechen. Ja, immerhin. Also, was ich eigentlich sagen wollte, böse Stimmen sagen ja irgendwie ein Aufguss oder ein Remake muss ja nicht immer sein und ist ja auch gerne mal schlechter als das Original. Aber heute ist das bei uns ein bisschen anders. Wir haben ein
Remake, kann man gar nicht sagen.
Ja, ich habe ja das Skript hier liegen. Ich habe das Skript hier liegen, da steht genau drin, was wir zu sagen haben. Und da steht nicht drin, dass du jetzt sprichst. Also echt hier. Keinerlei Respekt. Naja, auf jeden Fall, wir haben hier ein Remake in gewisser Weise, denn ich habe zum zweiten Mal den lieben Frank Panzer bei mir im Podcast. Schön, dass du da bist, Frank.
Ja, hi.
Aber es gibt kein Remake inhaltlich, denn ich habe eine einzige Vorgabe von ihm, worüber wir nicht sprechen dürfen.
Ah ja.
Und das war beim letzten Mal unser Hauptthema, nämlich LinkedIn.
Ja, hervorragend.
Ja, war schön, dass du da warst, Frank.
Genau.
Ich hoffe, euch hat es allen gut gefallen und dann bis zum nächsten Mal
für Teil 3.
Genau, tschüss. Der kürzeste Podcast der Welt. Herrlich. Also so schnell war ich noch nie fertig mit dem Podcast. Das freut mich.
Ja, wobei, wir können auch nochmal die Themen aufgreifen aus dem Warm-up, aber ich glaube, dann könnte es sein, dass es nicht durch die Veröffentlichungsfilter geht.
Ja, dann gibt's diesen Sticker, Parental Advisory Lyrics oder so ähnlich.
Genau. Genau, der Name wird Programm. Nein, also spontan fällt mir ein, was einfach eine Verlängerung des gestrigen Tages für mich und in meiner charmanten Begleitung von Susanne liegt. Man könnte mal, da müssen wir das eine Wort nicht benutzen und über das Thema Netzwerken reden.
Zum Beispiel, ja. Also Themen haben wir ja mehr als genug. Wie gesagt, Remake ist es heute nicht. Die letzte Session, das waren sogar zwei Folgen, wo wir so lange gequatscht haben. Das ging nur über LinkedIn und über Social Selling und Sichtbarkeit.
Und du warst, glaube ich, auf Vacation in Holland. Kann das sein?
Ich war auf Vacation in Holland und habe ohne Video aufgenommen.
Stimmt.
Damals konnte man noch. In obenrum mit Hemd und untenrum mit Unterbuchs. Heute schwierig.
Und ich hatte dieses Mikro ganz, ganz frisch und ich habe noch ein Grundeinstellungsset von dir bekommen. Das weiß ich auch noch.
Siehst du? Ja, ne?
Aber es ist viel passiert seitdem, würde ich sagen. Also ich meine, unter anderem, dass wir in einer gemeinsamen Kooperation in irgendeiner Form auch gelandet sind, uns bestimmt aber auch, ich würde sagen, locker 5 oder 6 Mal in, wie heißt es so schön, IRL, in real life getroffen haben.
Oh, haben wir jetzt dafür auch schon eine amerikanisierte Abkürzung?
Ja, habe ich letztens in irgendeinem Beitrag gelesen, habe dann selber gerade nicht gewusst, was gemeint war, habe tatsächlich eine Suchmaschine der Wahl benutzt, die mir das dann tatsächlich ausgegeben hat und seitdem ist es auch in meinem Sprachgebrauch gelandet.
Da sind wir ja zumindest nicht total oldschool und cringe. Von daher, eine kleine Sache fällt mir gerade ein. Kannst du dein Mikrofon noch ein bisschen runterregeln? Das zerrt ab und an ein bisschen. Und zwar am Mikrofon selber. Du hast ja am Mikrofon selber auch einen Regler. Nicht in der Software, sondern am Mikro. So ein kleines Müh runter.
Ist das jetzt besser?
Ja, wenn du es runtergeregelt hast. Wenn das der Regler mit dem Mikro war, ja.
Das ist der Regler mit dem Mikro. Ich hatte mal den Eindruck, da ist nie was passiert, wenn ich an dem gedreht habe.
Das ist jetzt live für all die Zuhörer. Das ist jetzt Real-Life Product Support oder Technical Support. Ich muss gerade mal selber gucken. Ich habe das Mikro schon
First lange Level nicht mehr in der Support. Hand. Ansonsten habe ich ja hier die wunderbare Einstellung im Riverside.
Ja, aber das ist nur die Abhörlautstärke. Das ist nicht die Aufnahmelautstärke.
Ah.
Das ist
Also weil ich habe den Eindruck, nee, wenn ich das hier auch ganz runterdrehe, dass sich an dem Pegel nichts verändert.
Nee, genau, das ist es auch. Das ist nur die Abhörlautstärke. Aber ich sehe gerade, bei dem Mikrofon sind die Regler wirklich nicht dafür zuständig. Das ist für den Monitormix. Du musst das, du bist auf dem Mac, ne? Ja. Oder auf dem PC?
Mac.
Auf dem Mac. Dann musst du mal in die Systemeinstellungen Ton gehen.
Mhm.
Dann gehst du auf Eingabe.
Output, nee, Input. Und
so, jetzt und jetzt musst du bei Eingabe, musst du dein Mikrofon auswählen. Das hast du gerade weggeklickt.
Du warst gerade technisch weg.
So, da bist du wieder. So, ja. Wenn du auf Eingabe gehst, ne, und dein Mikrofon ja, das kann hier, weil ich auch gerade das parallel mitgemacht habe. Und wenn du auf Eingabe klickst, dann holt er erstmal das Mikrofon wieder weg.
Ja.
So, und dann gibt's da den Eingangspegelregler.
Ja.
Und den musst du ein bisschen runterziehen.
Das habe ich, jetzt gemacht. Das sollte auf jeden Fall, also ich würde meinen, es hat sich was verändert.
Genau, ja, perfekt. Also ich höre immer noch gut. Du kannst jetzt in Riverside den Regler wieder hochziehen. Aber dann zerrt es nicht, wenn du laut sprichst.
Ich spreche doch nicht laut.
Ja, echt.
Sowas würde mir nie einfallen.
Dann mach's mal. Fang mal an damit. Apropos, fang laut mal an damit. Jetzt, wo die ersten 25 Minuten des Podcasts rum sind, können wir jetzt aber langsam ins Thema kommen. Indem ich dich was frage. Ich glaube, das wird die für chaotischste Folge überhaupt. Aber mir ist das gerade mal völlig egal. Warum, erzähle ich auch gleich. Hab genug Folgen, die mit ganz viel technischem und relevanten Content sind. Heute kommen wir mal einfach auf andere Themen zu sprechen. Deshalb frage ich dich trotz alledem, der Satz ergab jetzt überhaupt keinen Sinn, deshalb trage ich was. Aber trotzdem frage ich dich, meine drei Einstiegsfragen, die habe ich mich damals noch nicht gefragt. Deshalb, surprise, surprise. Was würdest du gerne noch lernen, wenn du eines Tages auf dem Sterbebett lägest, jetzt total, total pathetisch, philosophisch und zurückblicktest,
Tischlerei.
Was du heute noch nicht kannst. Tischlerei.
Drechseln hoch. Ja, also auf jeden Fall etwas mit den Händen erschaffen. Tischlerei oder aber vielleicht wirklich ein Händchen für, ich sag jetzt mal, landwirtschaftliche Arbeiten, also um Gemüse so anzubauen, dass es möglichst effizient ist. Im Moment ist es eher so ein Händchen, ich mache da was, aber viel von dem wird nicht groß, schmeckt nicht. Da fehlt es mir an vielleicht auch Wissen um Bodenqualität und. Also da hätte ich gerne ein bisschen mehr Know-how.
Das ist ziemlich cool. Also meine Tochter hat ja meine Tischlerlehre angefangen. Die wollte ja Innenarchitektur studieren. Hat das dann auch ein halbes Jahr mitgemacht. Ist dann da raus. A, hat sie gemerkt, das ist doch nichts für mich. Ne? Also später muss sie natürlich als Innenarchitektin, oh Gott, ich bin heute gaga.
Innenarchitektin.
Muss sie natürlich viel auf dem Bau auch rumhüpfen, meinte sie, und mit den Handwerkern umgehen und so dieser Umgang auf dem Bau und so, das war irgendwie gar nicht so ihrs.
Kann ich mir vorstellen.
Aber sie hat die Grundlagen gelernt. Da ist ein sehr rauer Ton. Ich habe allerdings, wir hatten eben schon drüber gesprochen, dieses Jahr, im Mai waren wir ja mit unserem Studio auf der HeroCon, erste quasi Handwerkerkonferenz in Deutschland. Da waren einige junge Frauen, also wir reden hier von Mitte 20 bis Ende 20, die im Handwerk sehr erfolgreich sind, teilweise auch als Influencerin und unter anderem auch als Tischlerin unterwegs sind. Und die meinten, du musst einfach nur gegenhalten. Das erwarten halt die Kerle nicht und dickes Fell haben, weil letzten Endes haben die meisten gesagt, es gibt natürlich immer irgendwelche völlig zurückgebliebenen, entsprechend doof sind, aber bei den meisten ist es, wenn du einmal Paroli bietest, hast du einen Stein im Brett und dann erledigt sich das auch. War nichts für meine Tochter, aber war nicht der Hauptgrund, also arbeitstechnisch war es auch nichts für sie.
Ich habe da vielleicht auch eine sehr verblümte Sicht. Es ist halt immer, wenn ich mal hier zu Hause was baue und merke, dass man dann doch an den ganz vielen kleinen Handgriffen irgendwie scheitert. Und ich sehe das, der Sohn von meiner Freundin, der ist auch gelernter Schreiner, hat dann Architektur studiert und macht jetzt Holzbildhauerei. Und wenn der einen Regal baut, also es geht mit so Feinheiten los wie da, wo ich den Akkuschrauber und die Schraube nehme, da baut er einfach ein Loch vor, hat dann eine Holzleiste, die er dann wiederum sauber absägt und das dann alles noch schön mit Leim wieder versieht. Und dann sieht das auch Das sind dann diese kleinen Feinheiten und auch weiß, welches Schleifpapier, welches Öl man irgendwie kombiniert. Und da kommen rein visuell, rein haptisch tausendmal bessere Ergebnisse raus. Das, was ich habe, ist halbwegs gerade, hängt auch an der Wand, aber ich sag mal, so ein ästhetischer Hingucker ist es nicht. Und das ist das, was ich tatsächlich jetzt immer wieder sehe und bewundere. Ich habe jetzt auch sein, wie nennt es das, sein Meisterstück gesehen, was ein Schreibtisch ist. Mhm. Der steht jetzt gerade bei meiner Freundin und seitdem der da ist, sitze ich total gerne in dem Zimmer an dem Schreibtisch. Und dabei habe ich ganz unbewusst gemerkt, wie so eine ästhetischen Sachen tatsächlich für ein besseres Wohlbefinden sorgen.
Mhm. Kann ich gut nachvollziehen, definitiv. Also ich wollte ja auch mal Schreiner werden, ob man es glaubt oder nicht. Schreiner, dann später Schwerpunkt Gitarrenbau. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Also im Endeffekt wäre es nichts für mich. Aber die Verbundenheit zum Holz ist immer noch da. Ich habe das große Glück, zwei sehr, sehr enge Freunde, mein bester Freund Frank und andere auch mit bester Freund Olaf. Die sind beide handwerklich sehr begabt. Olaf ist Allround-Handwerker. Und die kennen sich auch mit den ganzen Materialien so aus. Und da habe ich auch schon echt viel gelernt. Das ist richtig, wie du schon sagst, das ist eine richtige Thematik für sich.
Ja, und du musst dir dann auch immer die Zeit nehmen, das merke ich auch. Das ist, aber das gilt, glaube ich, für alle Dinge. Bis man die auch wirklich beherrscht, muss man Zeit investieren und sie tausendmal probieren.
Ja, definitiv. Womit wir auch schon bei der zweiten Frage sind, wenn Geld keine Rolle spielen würde, also wirklich komplett, also manchen, denen ich die Frage stelle, die beantworten sie sehr schnell, wo ich mir denke, ich sage da jetzt nichts zu, aber der Hintergrund der Frage war wirklich, geh mal über deine Komfortzone hinaus, Kopf ganz weit auf. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, wie würdest du deinen Arbeitsplatz gestalten und was würdest du machen? Also was wäre deine Arbeit dort?
Also ganz platt gesagt, ich würde das, was ich nebenher teilweise jetzt auch schon mache, ich würde die Organisation, die ich gerade unterstütze, all in mit der ganzen Zeit, die ich habe im Marketing unterstützen. Und wenn Geld insofern keine Rolle spielt, würde ich eine Stiftung gründen, um tatsächlich Nachhaltigkeitskommunikation für NGOs zu schulen. Denn das ist das, was mir immer auffällt, dass neben den großen Viva Con Aqua, Greenpeace, die sich am Ende mittlerweile durch die großen Spenden, die sie bekommen, einfach auch professionelles Personal leisten können, sind alle kleineren, die, ich sag mal, am Ende zwischen 50 und 100.000 Euro Spendensumme im Jahr verwalten, einfach kein professionelles Marketing und damit auch keine wirklich gute PR haben. Und damit bleibt automatisch auch ganz viel, ich sag mal, auf der Strecke, wenn es nicht nur um Spenden sammeln geht, sondern auch darum, tatsächlich Communities zu bilden, die sie an verschiedenen Stellen unterstützen können. Und da hätte ich riesen Bock, weil ich merke, dass sowas dann natürlich noch mehr Spaß macht mit seiner Kernkompetenz, nicht einfach nur Geld zu verdienen, sondern wirklich irgendwie das Gefühl zu haben, andere Leute können damit auch ihr eigenes Herzblut weiterleben lassen.
Mhm. Und die Location, also ich sag mal, der Platz, das wäre dir völlig egal oder was wäre dein absoluter Traum?
Mein absoluter Traum wäre dann tatsächlich, dass die Waldhütte, die meine Freundin hat, zu meinem Arbeitsplatz wird, wo ich einfach früh aufstehe, auf einer Terrasse sitze, die aber in knapp 7 oder 8 Meter Höhe ist. Das heißt, ich sitze dann auf Baumwipfelhöhe. Ich sehe dort mindestens 7 oder 8 verschiedene Vögel von so klein, Golfball groß quasi, bis Fußball groß. Das wäre eigentlich so mein Arbeitsplatz, ja.
Nicht schlecht. Kann ich sehr gut nachvollziehen, weil wir sind mittlerweile, ja, das letzte Mal ist 8 Wochen her, aber ansonsten so alle 6 Wochen sind wir in einem Ferienhaus von einer Freundin von uns hier in der Eifel.
Ich kann mich an den Foto Minuten noch weg. Erinnern.
Was du mir geschickt hast. Da sitzt du dann im Wohnzimmer, guckst raus, bist so am Hang, guckst über, das sind so, ja, in der Straße sind, glaube ich, 10 Häuser auf 2 Ebenen, in der Mitte die Straße und das Haus hier von ihr ist oberhalb. Guckst dann so zwischen den Bäumen raus, über die Häuser in die Eifel. Da kann ich stundenlang sitzen und das ist so dieser Moment, immer wenn mich Leute gefragt haben, ja, entspann doch mal, das war für mich wirklich jahrelang ein Riesenthema. Wie entspanne ich denn? Mhm. Also so ganz bewusst, so dieses irgendwo hin. Und das war das erste Mal, außer jetzt im Urlaub, wo mir bewusst wurde, ich kann mich da hinsetzen, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Na, nachts ist dunkel, nicht so gut, aber sonst tagsüber. Gucke da raus in die Eifel. Ich liebe ja die Eifel. Na gut, bin ja auch Eifler, ne?
Und eifrig.
Und ich merke, wie so...
Und eifrig.
Kleiner Wortwitz. 5 Euro in die Wortwitzkasse, ne? Und da läuft mir wirklich das Gehirn leer. Also im wahrsten Sinne, ich merke so, wie alle Gedanken verschwinden und dieser wunderbare Zustand kommt, wo, jetzt wird es ganz böse, weil jetzt werden welche sagen, wie kommt es auf die Idee, wo meiner Erfahrung nach viele Frauen ein Problem mit haben, wenn sie ihre Männer fragen, was machst du gerade? Und ich sage, nischt. Und dann sagt meine Frau, ah, okay. Ne? Also dieses Männerstarren auf Wände, das kann ich da hervorragend. Mhm. Super. Aber ich muss dazu sagen, Joanna kann das auch. Also seit mal, wenn wir da sind, ist so, so einfach so debil aus dem Fenster gucken, weil man auf einmal völlig entspannt ist. Deshalb, ich bin völlig bei dir. Zu 100%.
Ja. Also zum Glück, meine Freundin kann das auch. Es ist, auch das waren immer so die Bestätigungsmomente, wo ich sage, ich finde, daran bemisst sich auch mal eine Beziehung oder die Qualität einer Beziehung, dass man eigentlich eine Stunde nebeneinander sitzen kann und nicht redet und das nicht unangenehm ist oder einfach nur das Nicht-Reden und das Leersein im Kopf genießen kann.
Hm. Ja. Ab Freitag mache ich das auch, allerdings mit meinem besten Freund. leer im Kopf und voll im Bauch. Da sind wir nicht zusammen im Urlaub. Mit unseren Frauen, muss sozusagen. Aber die tummeln sich am Pool, wir sitzen auf der Terrasse und ja, kann sein, dass vielleicht irgendwann noch so ein bisschen weil mit ihm kann ich hervorragend einfach dummes Zeug reden und Gehirn leer laufen lassen. Dafür hat man ja beste Freunde, ne?
Eben, also das finde ich ja auch, das ist extrem wichtig. Also es gibt die Unterschiede, genau, dieses einmal starren, leer sein oder aber mal ganz hohl, dumpf quatschen können, wo man auch herzlich lacht, was für den Dopaminhaushalt total wichtig ist.
Ja, und auch darin kann man die Qualität einer Beziehung messen, muss ich gerade mal sagen, voller Bewunderung für meine Frau. Wir sind jetzt seit 24 Jahren zusammen.
Boah.
Also nächste Woche. Heute haben wir den 3. September, am 9. sind es 24 Jahre. Unsere Tochter wird 23 eine Woche später. Kann jetzt jeder ausrechnen, wann wir geheiratet haben. Haha. Waren noch nach 4 Monaten. Fünf Monate. Und ich fand das total süß, irgendwann mal so, als die Kinder so halbwegs aus dem Gröbsten raus waren, so Ende Grundschule oder so. Damals waren wir noch in der Musikbranche, total, also wirklich totaler Stress. Und irgendwann meinte sie dann, ey komm, geh doch mal raus hier zu Olaf und dann rufst du Frank an und dann trefft ihr euch bei dem und macht einfach mal einen Männerabend. Und seitdem hat sich das bei uns so eingeschlichen. Selbst einer meiner ehemaligen Mitarbeiter, der hier im Dorf gewohnt hat, der Jan, schöne Grüße, falls du das hörst.
Grüße, Jan.
Der hat das dann auch mitgemacht, genau. Der hat das, dann waren wir dann zu dritt oder zu viert, haben wir dann bei Olaf, der hat hier im Dorf einen alten Bauernhof renoviert, der hat da seine Werkstatt, wie gesagt, der ist Allrounder, der ist Schreiner, der ist studierter Maschinenbauer, Schlosser und der hat so einen kleinen Bollerofen und das ist dann total cool. Im Winter, wenn es kalt wird, diesen Bollerofen in der Werkstatt anmachen. Da haben wir dann irgendwann im Januar diesen Jahres mit so einer alten gusseisernen Pfanne nachts um 1:30 Spiegeleier und Speck gemacht. Oh, okay. Hatte noch so einen Rest, weißt du, so ein Parkettreste hatte er noch, also Echtholzparkett, unbehandelt. Standen so Stücke rum. Da nehmen wir als Brettchen. Und dann gibt es noch Fotos, hat er so einen riesen Schinken geschnitten auf diesem Parkett. Und wir haben den ganzen Abend nur dummes Zeug erzählt. Am Anfang war es noch, sagen wir so, wie geht's? Ein paar gesellschaftlich-politische Themen. Ging maximal eine Stunde. Ich meine, man muss dazu auch sagen, das verlief analog mit dem Konsum alkoholhaltiger Getränke. Aber es war herrlich. Es war einfach so entspannt.
Genau, und was ich daran immer schön finde, ist, wenn man dann in sich hinein hört und fühlt, dass man manchmal merkt, wie wenig es braucht, um zu entspannen und um irgendwie Glück zu empfinden. Und das ist also, dass man das auch mal gerne sehr häufiger bewusst sich wahrnimmt, dass es doch vielleicht gar nicht immer so viel braucht, wie man denkt, um ein entspanntes Leben zu führen.
Ja, also es sind die sozialen Kontakte. Ich erlebe das gerade bei einem anderen sehr guten Freund von mir, der momentan noch in einem Ort wohnt, wo er mittlerweile gar keine Kontakte mehr hat und deswegen da auch wegzieht. Ja, das ist Beziehung auseinandergegangen und sie kam halt aus dem Ort, ne? Wie dann auf einmal klar wird, dass der schönste Ort und der Ort ist wirklich schön und die Lage ist an sich auch wunderschön und das Haus sowieso, bringt alles nichts, wenn du keine sozialen Kontakte hast. Ne?
Ich glaube, das ist generell das ist ein größeres Thema für die ländliche Gegend. Also ich sehe das nur aus der Perspektive bei meiner Oma, wo das dann auch gewesen ist, da haben dann auch keiner mehr so richtig gewohnt und die hat keine sozialen Kontakte mehr gehabt und auch der Opa nicht. Und dann hast du wirklich gesehen, wie schnell die auch abbauen, auch geistig, weil halt der Austausch fehlt.
Mhm. Aber das ist, glaube ich, auch wirklich, kommt auf die Gegend an. Also bei uns hier, gut, wir haben das Glück, wir sind Vordereifel. Wir haben den Vorteil, wunderschöne Landschaft, wo andere Urlaub machen. Gleichzeitig sind wir an 20 Minuten in Koblenz, 35 Minuten in Bonn und einer knappen Stunde in Köln. Weil hier die Autobahn direkt ist, die A61, ne, das ist das Riesenglück. Und wenn du guckst, wie umtriebig hier die alten Leute im Dorf sind, also da gibt's noch hier so einen Dorfverschönerungsverein mit den Rentnern, die haben jetzt gerade eine neue Brücke über den Bach gebaut. Dann hatten wir hier, ich weiß nicht, wie jetzt der Stand ist, aber letzter Stand war, glaube ich, 11 oder 12 Vereine. Wow. Bei knapp 900 Einwohnern.
Und so irgendwie Einkaufsmöglichkeiten mehr als ein Supermarkt?
Oder? Es gibt einen Dorfladen, den Hofladen, der hat jeden Tag vormittags auf und freitags auch nachmittags. Also sonntags dann natürlich nicht auf. Dann ist es so, du brauchst schon ein Auto, aber dann bist du, also wenn ich was dringend brauche mit dem Auto, bin ich in 5 Minuten bei 3 Supermärkten.
Okay.
Weil die Dörfer sind nicht so weit weg.
Weil das ist tatsächlich, das merken wir hier in Thüringen, in einigen Dörfern tatsächlich, also wir haben jetzt einen etwas größeren Ausflug nochmal in den Rennsteig gemacht, der ja auch nochmal riesig ist, also Ecken gefunden, die ich auch noch nicht kannte. Und tatsächlich, da wollten wir mal schnell noch irgendwo was einkaufen, weil wir mit dem Caddy gefahren sind, den wir umklappen können, um dann zu pennen. Mhm. Und um festzustellen, vor 20 Minuten hat man doch eigentlich gesagt, wir wollten irgendwo einkaufen. Es gab einfach in den 3 Dörfern, wo wir durchgefahren sind, keine Einkaufsmöglichkeit. Also außer vielleicht den Dorfladen, aber die hatten zu und wir haben sie nicht sofort gesehen. Und da habe ich gedacht, boah, das ist also gerade für ältere Menschen dann schon schwierig, wenn du aufs Auto eigentlich noch angewiesen bist und gar nicht mehr wirklich, ich sag mal, fahrtauglich.
Mhm. Ja. Also da haben wir wirklich ein Riesenglück. Das ist in der tiefen Eifel auch nicht so. Wobei ich immer mehr erlebe, wir fahren, wie gesagt, ja regelmäßig da nach Adorf. Das ist schon richtig Sackeifel, ne? Also das ist Schneeeifel, das ist hinterm Nürburgring. Da kommst du in irgendwelche Käfer, weiß ich, 1000 Einwohner und dann ist da so ein kleines Industriegebiet draußen und da ist dann ein Penny oder so. Also so große Discounter oder auch Rewe, die dann bis abends 10 Uhr aufhaben. Mhm. Das kommt immer darauf an, wo man ist. Da oben in der Gegend ist der Vorteil, da geht halt die A1 von Köln kommend, die endet da irgendwo. Die haben die Strecke endet in Blankenheim in der Eifel. Und die haben die nie weitergebaut bis, ja, das ist so Richtung Wittlich oben. Weißt du, die sollte eigentlich mal durch die Eifel durchgehen. Das wäre für die Eifel, für die Infrastruktur auch richtig geil. Haben sie halt nie gemacht. Hat aber dafür gesorgt, dass da ganz viele Industriegebiete in den Dörfern sind, weil du halt auf beiden Seiten, ne, an den Stummelstücken der Autobahn, hast du halt einfach den Anschluss. Einmal runter Richtung Frankreich, Luxemburg, Saarland, Richtung Mosel, einmal hoch Richtung Köln. Und das ist krass, was da für Unternehmen sind. Das erinnert mich total, weißt du noch, als wir bei Fiege waren, beim Influencer-Forum draußen
in Wiesnach. Fiege war ich leider nicht dabei.
Ach, da war's,
das sorry. War das eine, was ich bisher verpasst habe.
Das war schade.
Ja, da habe ich auch tatsächlich, also diese Logistik-Sachen, also ihr durftet ja nicht viel Fotos machen, aber die 2, 3 Dinge, die man da gesehen hat, das sah schon echt mega spannend aus.
Das war irre spannend. Also es ist ja dieses modernste automatisierte Lager Europas, glaube ich sogar, ja. Ne? Wo wir da rein durften. Und das ist in, ich glaube, das heißt Greven, wenn ich es nicht erinnern habe. Das ist so ein Ort außerhalb von Münster auf dem platten Land. Und das besteht, ich war witzigerweise eine Woche später nochmal da war ich bei so einem Inner Circle Unternehmertreffen, bei einer Firma, die 100 Meter hinter dem Lager sitzt, total witzig. Und da oben, es ist ein gigantisches Industriegebiet. Und wir haben jetzt Kunden gehabt in Heinsberg, das ist auch Richtung holländische Grenze, kurz vor Roermond. Gigantische Industriegebiete oder so, ja, Gewerbegebiete, Industriegebiete. Und der Hintergrund ist einfach plattes Land, da ist nicht viel los, es ist halt günstig und du hast halt die Anbindung nach Holland, nach Rotterdam. Mhm. Und ähnlich ist es da oben in der Eifel auch. Von daher Supermarkt bis 10 Uhr abends, wie viele brauchst du? Die haben, also da gibt's, muss immer von dem Häuschen, wo wir hinfahren, 10 Minuten, 12 Minuten fahren, dann hast du Rewe, Aldi, Lidl, Penny, Netto.
Und also wir haben alle. So lange bin ich in der Stadt auch unterwegs, weil ich, wenn ich mit Auto fahre, brauche ich allein 10 Minuten, um einen Parkplatz zu finden. Oder wenn ich laufe und mit Fahrrad unterwegs bin, dann ist es genau die gleiche Zeit. Also das macht dann keinen Unterschied. Und das ist für mich auch okay.
Ja, mit dem Unterschied, in der Eifel findest du natürlich immer einen Parkplatz. Hast auch noch schöne Natur um dich rum, frische Luft und absolute Ruhe. Also für die Stadt kann mich niemand überzeugen. Selbst meine Frau, die in Warschau geboren ist und mit 3 nach Deutschland kam und dann in Köln gewohnt hat, die hat am Anfang echt gelitten, als sie hier runtergezogen ist. Ging aber nicht anders. Sie war noch am Studieren. Ich war in Lohn und Brot. Und mittlerweile sagt sie, sie war jetzt mit unserer Tochter, die ist nämlich jetzt gerade wegen eines Lehrgangs in Köln einen ganzen Monat und wohnt bei meiner Schwiegermutter. Und da war Joanna jetzt am Wochenende, weil meine Schwiegermutter erst heute wiederkommt, die war in Polen, war sie jetzt irgendwie das Wochenende mit Laura dann halt in Köln in der Wohnung meiner Schwiegermutter und meinte, war schon toll, da hatte sie auch einen Post bei LinkedIn gemacht, war schon toll mal wieder in der Stadt und so, ne? Also auch die Begegnung, in Köln hast du auch viele Polen, ne? Also überraschenderweise hat sie an der Kasse dann einen Kassierer getroffen, der Polnisch sprach und so, das okay. Ist schon witzig. Ja, ja, weil Laura und Joanna, die reden dann immer so, wenn sie im Supermarkt sind und so ein bisschen sich absprechen wollen, sprechen sie dann halt Polnisch und auf einmal quatscht der Kassierer auf Polnisch dazwischen so, musst du aufpassen in Köln. Ja, da sind viele.
Aber ich muss dazu sagen, von den großen Metropolen, ich war ja letztes Jahr das erste Mal bei der Digital X in Köln gewesen und ich war sehr positiv überrascht, also dieses urbane Leben da, das ist halt schon irgendwie Flair, weil es halt nicht zu schick ist und jede Menge, ich sag mal, auch Nachtleben, was sehr, sehr entspannt vonstatten geht. Also da hast du halt sehr viel fröhliche Menschen auch kennengelernt. Das war, da hab ich nicht mit gerechnet.
Mhm. Ja, also ist schon. Also schön ist Köln definitiv nicht. Da werden mich jetzt alle Kölner für killen. Es ist halt völlig zerbombt worden und nicht schön aufgebaut worden, muss man einfach sagen. Aber klar, von der Mentalität Rheinländer, da kann man ja echt, kann man nichts gegen sagen. Ja. Die meisten sind echt gut gelaunt. Aber nicht desto trotz, meinte Joanna dann, also in der Stadt wohnen würden sie keine 10 Pferde hinkriegen. Ne? Das ist auch spannend. Mhm. Wenn er einmal so schön auf dem Land, wir wohnen ja auch hier traumhaft im Waldorf, muss man echt sagen, also wir haben ein Riesenglück. Na, wir sind 5 Minuten zu Fuß von zu Hause in der Firma.
Ja, und man muss ja auch dazu sagen, ihr habt ja auch jetzt einen Job, der am Ende auch einen mental viel fordert. Ihr seid irgendwie auch sehr viel unterwegs. Da brauchst du dann den ganzen Trubel, den du in der Metropole hast, auch nicht mehr.
Nee, überhaupt nicht. Also, wir waren ja sogar in Frankreich. Hatten wir ja, das sind wir nochmal spontan in Urlaub nach Frankreich gefahren vor ein paar Wochen, hatte ich eine Hütte gefunden an der Ardèche, mitten im Wald, im Nirgendwo. Also es war wirklich so das nächste Gebäude mit menschlichem Leben, war so 400-500 Meter weg, die hat man so ganz entfernt gehört. Mitten in so, ja, was ist in Südfrankreich an der Ardèche Wald? Also sehr lichte natürlich, außen ganz viele, das sind irgendwie so Kalksandsteine, also total abgefahren, also richtige Felder mit Steinen, aber überwachsen mit Gras. Und da war so eine alte Hütte, Scheune, Gite halt, ne, im Französischen. Die hatten sie gerade vor 2 Jahren komplett kernsaniert. Das war der absolute Traum für uns. Also fahren wir nächstes Jahr definitiv wieder hin. Die Hinfahrt ist ein bisschen schwierig, da brauchst du ein geländegängiges Fahrzeug. Ne? Also haben wir zum Glück. Mit meinem Auto wäre das schwierig gewesen mit Joannas. Die hatten einen alten XC90, da ging das. Und du gehst da morgens raus, setzt dich auf die Terrasse und plötzlich biegt ein Reh um die Ecke. Setzt sich ein Vogel bei dir hin. Du hörst Grillen zirpen, weil es war halt schön warm.
Das Vulkan, das ist irgendwie, den Sound habe ich auch gerade die ganze Zeit gefühlt hinter mir gehabt. Ne? Oh,
ja, ne?
Ein schönes Weinchen.
Ein bisschen, genau, ein schönes Weinchen oder noch ein zweites, leckeren Käse, Salami und absolute Ruhe. Also keine menschlichen Geräusche und das war der Knaller. Und wie das eben schon sagte, wir saßen manchmal nur da, Gehirn leer laufen lassen, Bäuchlein voll laufen lassen und entspannen. Daher, ja, war ich früher auch nicht so. Also daher wollte ich auch Trubel immer haben, aber man wird ja auch älter, so ist das ja nicht.
Ich wollte gerade sagen, du hast ja angedeutet, ich sag's lieber nicht, wie lange es noch dauert für den Meilenstein.
Ja, die 20 Jahre.
Genau.
Bis ich dann 70 bin. Ja, jetzt haben wir die zweite Frage ja sehr ausführlich beantwortet. Dann kommt die dritte Frage, die haben wir ja zum Teil auch schon zumindest mal in die Richtung gedeutet. Und zwar, Okay. Welcher Persönlichkeit wärst du gerne begegnet oder würdest du gerne begegnen und worüber hättet ihr gesprochen oder würdet ihr sprechen? Thema soziale Kontakte.
Welcher Persönlichkeit? Aber so Persönlichkeit.
Oh, halb. Muss kein Promi sein, aber nur jemand, der durch sein Sein oder sein Tun Herausragendes bewirkt hat. Und wenn es auch nur für dich ist.
Also es gibt tatsächlich 2 Personen, die ich so, also wenn du es ja gerade sagst, der Thorsten Schreiber von African Green Tech, den ich sozusagen nur mal im Podcast reden höre. Also da bewundere ich den seinen Mut, dass der da irgendwie in Afrika in die schwersten Krisengebiete gegangen ist und Dörfer erkundet hat, die man dann am Ende mal mit einem Solarcontainer mit Strom versorgt, wo ich weiß, dass da dann auch gerne mal der SUV vorbeifährt und da stehen dann vier Typen in Kalaschnikows und befragen dich, was Phase ist. Und jemand anderes, den ich tatsächlich bewundere, ist das falsche Wort, aber wo ich sage, der lebt sehr nah an dem, wo ich sage, das ist meine auch eine Idealvorstellung, das ist der Michael Fritz von Viva Con Aqua. Der hat mich mal in einem Podcast, hat er eigentlich gesagt, er verdient nicht viel Geld und trotzdem ist das, mit dem er da tut bei Viva Con Aqua, kann er alles machen. Das, also das, was er machen will, kann er machen. Und der reist total viel rum, der kann sich kreativ ausleben und das Ganze muss nicht mit einem Millionenbusiness in dem Sinne versehen sein, sondern die haben im Prinzip den Verein, über den sie ganz viel von den Sachen halt machen können. Und das fand ich schon, wo ich dachte, ja, das klingt erstmal ganz, ganz neidvoll toll. Also auch wenn ich jetzt mittlerweile sehe, die haben ja, also mein neben der Hauptmission, die sie haben es jetzt auch einfach mal auf die Beine gestellt und versucht, ein Hotel in Hamburg großzuziehen. Das hat, ich sag mal, monetär gesehen nicht so funktioniert. Aber trotzdem zu sagen, ey, wir können uns das irgendwie erlauben und wir können uns leisten, sowas zu machen. Und das Ziel war ja auch letzten Endes zu gucken, ob man das für einen günstigeren Preis, aber ich sag mal, unter den marktüblichen Mechanismen anbieten kann. Das Experiment ging, soweit ich das jetzt gehört habe, schief, aber es gab jemand, der hat den Mut gesagt, hat den Mut gehabt und gesagt, ich probiere das einfach aus.
Ja, du, spannend, das ist immer interessant. Jeder hat andere Persönlichkeiten und Sichten. Das
genau.
Ist immer wieder interessant.
Wer ist es bei dir?
Die Frage kriege ich oft gestellt. Also wenn es um Persönlichkeiten wie Promis geht, da lockt mich eigentlich nichts hinterm Ofenrohr hervor, also hinterm Ofen. Also es kommt häufig sowas wie Obama oder andere Politiker, das interessiert mich echt null die Bohne. Ist nicht meine Welt. Steve Jobs, was soll ich mit dem reden?
Wobei ich tatsächlich,
also interessiert mich auch nicht,
an der Stelle mal ganz für mich feststelle oder total neugierig wäre zu sagen, Persönlichkeit, also auch mal, was sprachlich schwierig wäre, aber tatsächlich so ein völlig entspanntes Bierabendgespräch mit so Menschen wie zum Beispiel gerade Putin oder Trump zu führen. Also so wirklich auf so einer, wie man sich eigentlich sonst in einer Kneipe begegnet, und zu reden, nur um mal wirklich ein realeres Gefühl von diesem Mensch und seiner Einstellung zu haben. Da habe ich eine große Neugierde.
Finde ich gerade sehr, sehr cool, weil ich bisher noch fast keinen getroffen habe, der gegenüber solch polarisierenden Persönlichkeiten so offen war. Also ich hatte mal jemanden.
Ich will nicht sagen,
Person,
ich bin offen.
Du auch?
Das ist sozusagen, ich.
Du willst mit denen reden. Also du offen im Sinne von, dass du mal mit ihnen reden willst. Heißt ja nicht, dass du offen für ihre Ansichten bist.
Ja, genau.
Aber einfach mal, genau, weil ich bin überzeugt, ohne jetzt einen von den beiden damit irgendwie mögen zu wollen oder sonst was, die sind mir schlicht und ergreifend als Menschen wurscht. Also um die Auswirkungen nicht, aber als Menschen irgendwie finde ich jetzt nicht, dass ich mit denen was zu tun haben muss. Aber ich finde es halt spannend herauszufinden, wieso jemand denkt. Ich hatte auch mal als Antwort, das haben wir allerdings rausgeschnitten, in dem Podcast mal jemand, der sagte, ganz ehrlich, um zu verstehen, wie kann man so sein und sowas machen, Adolf Hitler. Aber und das ist nämlich das Einzige, was mich auch interessiert. So völlig polarisierende, schräge, kranke oder vielleicht aus ihrer Sicht, vielleicht sehen sie sich ja noch gar nicht, tun sie ja sowieso nicht, Menschen oder Leute, die total hochgefeiert werden, wo alle sagen, der ist ein Heiliger und sonst was, mal mit denen echt sprechen und die wirklich kennenlernen. Weil ich glaube, und damit will ich jetzt nicht irgendwas verharmlosen, was ein Putin oder sonst was macht, sondern einfach, ich glaube, da steckt manchmal so, so viel mehr hinter an Beweggründen, die wir ja gar nicht mitkriegen, um einfach mal nachzuvollziehen, wie denken die und warum taktieren die so?
Ja, genau so. Also um dieses, weil ich mir das halt eigentlich nicht vorstellen kann, weil es in meinem Wertekonstrukt so gar nicht erklärbar ist und damit ist es rein von mir nur objektivierbar. Und ich merke aber, wenn ich Dinge verändern will oder die Dinge, die ich zum Besseren machen will, dazu brauche ich erstmal eine emotionale Anknüpfung, so doof das klingt. Und deshalb ist es tatsächlich einfach zu sagen, okay, was ist der Mensch dahinter? Also, und vielleicht auch mal zu sagen, okay, wie war denn dieser Mensch vor 20 Jahren? Also jeder Mensch hat ja doch irgendwie auch eine Entwicklung. Und das, was wir eigentlich nur wahrnehmen, ist eine reine inszenierte Medienfigur, sozusagen von denen bewusst gesteuert, plus dann gefiltert von dem, was wir irgendwie hier so aus dem Kontext heraus und dann mit unseren subjektiven Dingen, die wir auch gerne sehen wollen oder nicht sehen wollen, nochmal verarbeiten. Und da würde ich gerne mal in Anführungsstrichen einen objektiveren Blick haben, was nicht dokumentarisch ist, sondern so, wie würde ein Kneipengespräch funktionieren?
Mhm. Total spannend. Also ich hatte das mit einem sehr guten Freund von mir, der seine Wurzeln, seine Eltern sind aus Palästina geflüchtet vor 50 Jahren oder so. Sehr, sehr spannend. Seine Familie, also nicht seine eigene Frau und Kinder, sondern auch nicht seine Brüder, die sind in Deutschland geboren, wohnen hier natürlich, sondern der Rest der Familie, die sitzen alle in Jordanien. Und es ist sehr spannend, mit ihm über so Themen wie der Nahost-Konflikt zu sprechen. Vor allen Dingen, weil man jetzt gedacht hätte, er wäre komplett auf der Seite der Palästinenser. Nee, der sieht das schon sehr differenziert, muss man sagen. Ist sehr spannend. Ohne jetzt was verraten zu wollen, das will ich nicht machen. Bis hin zu, wie er zu seinen, in Anführungsstrichen, Landsleuten oder auch Nicht-Landsleuten und ihrem Verhalten steht und, und. Und da sind viele Dinge zum Beispiel, die er halt mitbekommt, weil er halt dort Familie hat. Und dann auch mitbekommt, wie die uns sehen und wie es vor Ort ist und wie die Situation sehen, ohne das jetzt weiter zu vertiefen. Aber es ist einfach spannend. Habe ich schon öfters das Glück gehabt, mit Leuten zu sprechen, die wirkliche, natürlich subjektive Einblicke haben. Und deshalb, das wäre auch das Einzige, was mich interessieren würde bei Persönlichkeiten, mal so ein richtiger Hose-runter-Talk. Jetzt erzähl mal wirklich, was ist Tacheles.
Genau, und so ein Talk, wo man jetzt sagt, der geht nicht raus in den Äther, da ist nicht wie jetzt hier nochmal ein Podcast, wo man gefiltert dahinter sozusagen immer nochmal die Sorge hat oder ey, hier hören mir ganz, ganz viele zu, sondern so wirklich dieses, wie quatschen die zu Hause? Was quatschen die, genau. Wie quatschen die besten Kumpels untereinander?
Mhm. Ja, definitiv. Also deshalb wird's, und da ich solche Gespräche auch am spannendsten finde, wird's bei mir wirklich dünn mit irgendwelchen Promis oder so. Ich habe in meinem Leben schon ein paar kennengelernt. Ganz, ganz große Mega-Weltstars nicht. Zumindest nicht so ganz persönlich. Und ich muss dazu sagen, die ich kennengelernt, die waren alle sehr nett. Die kamen alle aus der Musikbranche oder fast alle. Und es waren ganz normale Menschen. Und ich glaube, wenn man sich da rein steigert, also wie gesagt, ganz oft kommt Steve Jobs oder Obama. Und seitdem ich mal die Bio von Jobs gelesen habe und mich mal so mit beschäftigt habe, ich finde ja so die Marketing-Ideen schon genial. Aber er muss einfach auch ein unfassbares Arschloch gewesen sein. Und das ist dann so, ich mir denke, da muss ich mit dem jetzt, also was er erschaffen hat, liest man überall. Als Mensch schien er nicht unbedingt so spannend gewesen zu sein.
Das ist so ein bisschen die Frage, die sich bei mir oft erschließt, wenn ich dann von verschiedenen, gerade aus dem, ich sag mal, eher wirtschaftlichen Bereich, nehmen wir mal Steve Jobs oder auch Julian Assange oder, also Menschen, die von dem Blick von oben irgendwie was Großartiges irgendwie auch erreicht haben, wie dann versucht wird in diesen Filmen und Dokumentationen, ja, versuchen die irgendwie ansatzweise ein realistisches Bild zu zeigen, aber was sich nähert ist, dass er alle doch irgendwie auch Machtmenschen sind und irgendwie einen ganz schwierigen Umgang mit ihrem Umfeld haben, wo irgendwie immer irgendwelche Leute auf der Strecke bleiben. Und die Frage, die sich mir dann immer anschließt, ist das der Preis des Erfolges, eine gewisse Nicht-Empathie deinem Umfeld gegenüber und sie ja vor dich hertreibend, aber damit großartige Leistungen erbringt und zu dem Preis, dass du halt jetzt nicht unbedingt die tiefen, gründigen und besten Freunde hast, dafür aber in Anführungsstrichen etwas hast, was deine Zeit überlebt. Keine Ahnung.
Oder ist es die Voraussetzung dafür? Das ist mir die Frage. Was war zuerst da? Ei oder Henne?
Tja, da wir beide keine Psychologen sind, müsstest du, das wäre ja mal spannend, dir mal zu dieser These und zu diesem Thema einen Psychologen mit oder Psychologin mit einladen.
Und wie kriege ich das denn irgendwie zum Thema Videokommunikation hin? Ich meine, gut, das sind wir jetzt ja auch nicht. Nach 38 Minuten haben wir es nicht geschafft, ansatzweise über das Thema zu sprechen.
Das wäre aber, also, um dir die Frage 1 zu beantworten, mit der Plattenfrage, lässt sich in dem Bereich tatsächlich über die Videokommunikation eine psychologische Beratung machen?
Das, ja, jetzt greifst du aber ganz tief in die Trickkiste. Ja. Na, mal gucken. Ja, spannend. Persönlichkeit.
Genau, aber also, Stichwort Videokommunikation.
Ja, jetzt kommen wir mal zum Punkt. Also verkaufstechnisch, also Kaltakquise, da wären wir jetzt echt die Weltmeister. Da wären schon unsere potenziellen Kunden gestorben. Heißt ja mal, direkt zum Punkt kommen.
Kann ich nicht. Also das habe ich gestern auch erst wieder gemeinsam mit Susanne, als wir eine gemeinsame Keynote gehalten haben, festgestellt, ich bin, lange Zeit war das mir gar nicht bewusst, aber ich bin Typ Labertasche. Und das zum Punkt kommen,
echt?
Im Idealfall schaffe ich am Ende, so wie du.
Ja, irgendwann muss man es ja, sonst läuft irgendwie Zeit weg. Aber dann haben wir uns ja getroffen, ich bin ja auch Typ Labertasche. Also ich sag mal, ich habe durch meine vielen Seminare gelernt und auch die Feedbacks, wo ich dann mal Stopp machen muss. Aber klar, ja, bin ich ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht der wortärmste und wortkargste. Wäre in meinem Beruf auch ein bisschen blöd, ehrlich gesagt.
Ich wollte gerade sagen, also am Ende ist es ja auch, das hat Vorteile und Nachteile. Also und nochmal um das Beispiel von uns gestern. Susi war diejenige, die einfach immer kurz mir signalisiert hat und dann wusste ich, alles klar, ich komme zum Punkt. Und das ist so quasi dieses Sparring, was es in dem Moment da irgendwie auch gebraucht hatte. Spannenderweise, weil du das Thema gerade irgendwie hast, wir waren ja gestern auf dem Wirtschaftskongress hier in Erfurt, Thüringen. Mhm. Was man grundsätzlich feststellen kann, ist, wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit den Veranstaltungen, wo wir auch uns regelmäßig treffen, wo du ja zum Beispiel mit dem Corporate Studio auch immer mit aufgetreten bist, da gab es jetzt hier auch einen Konkurrenten, ich habe den Namen vergessen, irgendwas mit Audio, die hatten dort auch ein kleines Podcast-Studio aufgebaut, ohne Kamera, und die haben tatsächlich echt Schwierigkeiten gehabt, die Leute auf die Sitze zu holen, um dann mit denen ein Interview zu machen. Das heißt, keiner war wirklich für sich total heiß drauf, 2 Minuten mit einem professionellen Moderator, mit einer hochqualitativen Sache, die Fragen zu sich gestellt zu bekommen. Und da habe ich tatsächlich nochmal den echten Unterschied gemerkt und dachte mir, krass, wenn du da noch eine Kamera hingestellt hättest, dann wären nochmal 50% weniger Menschen da gewesen. Wir sagen, dieses Thema Video, Kommunikation, gerade in einem, ich sag mal, Event-Raum, das setzt auch eine gewisse Art an Selbstbewusstsein voraus.
Ja.
Also wenn ich jetzt, ne, wenn ich jetzt nur mal nehme, die Corporate Influencer-Treffen, wo ihr auch wart, also 50% waren, ich sage jetzt mal, Leute, die wirklich Content schon auf LinkedIn produziert haben und die am Ende verstanden haben, was für ein Asset, was für ein Wert da jetzt gerade steht. Dass ich HD-Aufnahmen in einer Top-Qualität jetzt mal hier schnell nebenher irgendwie gemacht kriege. Und das merke ich halt bei mir so im Bundesland ist, die Quote derer, die LinkedIn schon so richtig nutzen, nicht einfach nur die Visitenkarte da haben, die ist einfach viel, viel geringer als außerhalb unseres Bundeslandes. Und damit ist auch, sind wir noch in den Kinderschuhen zu dem, wo du jetzt eine Pionierarbeit geleistet hast.
Ja, aber ich glaube, das ist nicht nur bundeslandabhängig, sondern ich bemühe mich schon seit 2 Jahren in gewissen Bereichen mal ein offenes Ohr zu kriegen, weil die Branchen, ja, Maschinenbau zum Beispiel ist ja, ne, war ja mit oder ist, ich weiß gar nicht, wie die Zahlen jetzt sind, immer noch die umsatzstärkste Mittelstandsbranche in Deutschland, ja, oder wo wir uns hervorheben. Das bröckelt aber seit 23, so zumindest viele Insider aus der Branche und auch die offiziellen Zahlen ja gewaltig. Da ist es völlig unabhängig, in welchem Bundesland du bist und wie groß die Firma ist, und die können im Geld schwimmen und ansonsten total innovativ sein. Bei diesem Thema nicht nur Videokommunikation, sondern überhaupt Sichtbarkeit durch Social Selling, durch ja Videomarketing, was auch immer, bis hin zu Podcast, da sind die meisten leider immer noch völlig ignorant. Und selbst sowas auf ein Event, wo wir gesagt haben, okay, diese Messe oder diese Veranstaltung wäre für uns super spannend, um uns zu präsentieren, weil wir haben schon Kunden aus dem Bereich. Und die, die es dann auch verstanden haben, die sagen dann so, oh Mann, warum haben wir nicht früher damit angefangen, weil du hast, als Maschinenbauunternehmen hast du ja wirklich was zu zeigen. Und selbst dann auf Veranstaltungen, wo ich gesagt habe, ey Leute, wir machen einfach Quid pro Quo Deal, wir zahlen nichts für den Messestand und bei den Reisekosten machen wir einfach 50-50. Ansonsten seid ihr hier, wenn die Messe 3 Tage dauert, seid ihr eine fünfstellige Summe los für das Studio, wenn ihr es mieten würdet, plus die Post-Production, die wir auch übernehmen. Also ihr spart einen Haufen Geld und ihr könnt ja irrsinnig viel Content produzieren für Sichtbarkeit.
Genau.
Also die Veranstalter mittlerweile schon so, ja, könnte man mal gucken. Aber finden kein einziges Unternehmen, was dann sagt, ich mache das mit, ich würde mich als Sponsor bereitstellen. Und das ist völlig unabhängig vom Bundesland. Wir haben jetzt die erste Kooperation, ist jetzt gerade in der Pipeline. Da bin ich sehr drauf gespannt, weil ich habe es ja gesehen, wir waren jetzt beim Tag der Industriekommunikation dieses Jahr zum zweiten Mal. Letztes Jahr mega Veranstaltung, wirklich kann ich allen nur empfehlen. Kennen viele auch noch gar nicht, fand ich echt interessant.
Und das muss man dazu sagen, die haben ja eine spannende, also die spannende Zielgruppe ist ja da, dass sie sagen, die setzen an der Kommunikationsschnittstelle und dem Marketing an. Beim BVIK.
Genau, und sind halt eher Südeuropa, würde ich schon sagen, Süddeutschland orientiert, weil sie auch in Süddeutschland sitzen. Aber letztes Jahr war es da auch noch sehr, sehr verhalten. Da gab es vielleicht 2, 3 Gespräche mit potenziellen Kunden. Dieses Jahr habe ich 8 Neukundenkontakte an dem einen Tag gehabt. Die standen wirklich in der Kaffeepause Schlange, so 3, 4 Leute, was dann für mich so total ungewohnt und unangenehm war, weil ich dachte, scheiße, nicht, dass die mir flöten gehen. Und da waren trotzdem auch im Vorfeld schon viele auch bereit, ne, im Studio halt Interviews zu geben. Aber haben das dann auch so eher als, naja, sie geben mir woanders auch Interviews. Also die Speaker waren das dann meistens. Aber das fand ich schon insofern spannend, worauf ich hinaus wollte. Da hast du auch in anderen Branchen, unabhängig vom Bundesland, dieses Verständnis noch nicht dafür, weil es einfach neu ist. Ne? Also es ist für viele was völlig Neues. Aber es wandelt sich langsam schon. Also ich würde da eher drauf tippen, dass es eher Unerfahrenheit als grundsätzliche Ablehnung ist. Weil das sehe ich auch in den Workshops. Wir machen den gleiche Erfahrung im Workshop.
Da bin ich, also Ablehnung in dem Sinne, ja, bin ich voll dabei. Ich glaube, es ist auch für viele nochmal eine ungewohnte Sache, dass es natürlich auch trotzdem in dem Moment bedeutet, das ist jetzt mein Gesicht, das ist mein Name, mit dem arbeite ich jetzt und nicht mehr ganz klassisch, ich bin jetzt der Angestellte von Firma XY und lege mal irgendwie so los. Also es ist schon, du musst eine etwas neuere Rolle einnehmen. Und das ist, wie ich finde, die große Chance, dass jeder für sich im Prinzip sein eigener Influencer werden kann. Und dazu muss es ja nicht die Riesenreichweite geben. Das war auch nochmal für mich eine spannende Erkenntnis. Gestern war die TJ Onoran bei uns auch die Keynote-Speakerin, die jetzt zum Thema Sichtbarkeit nochmal ganz viel erzählt. Und die Quintessenz für mich war am Ende, ja, wenn wir so wie wir auf LinkedIn irgendwie unterwegs sind, dann ist man doch immer mal schnell wieder, dass man über die Reichweite, über die Anzahl der Follower und redet. Und das gleichsetzt mit Sichtbarkeit. Und das Spannende war eigentlich, dass sie, du die Quintessenz hatte, Sichtbarkeit bedeutet am Ende, wenn die Menschen, die du erreichen willst, verstanden haben, wofür du stehst. Und das können 10, können 100 sein, das reicht dann auch schon. Mehr braucht's gar nicht. Und das fand ich wirklich nochmal für mich so ein, ich weiß, haben wir immer schon mal wieder überall, wo man trifft, sich das so bewusst gemacht, aber das war gestern nochmal der wirkliche Groschen. Und zeitgleich, und das ist, glaube ich, das fand ich auch nochmal spannend, Sichtbarkeit bedeutet auch Angriffsfläche. Das heißt,
ja. Oh ja.
Dass auch da eine gewisse Angst dann natürlich herrschen kann, dass ich öffentlich in Anführungsstrichen angegriffen werden kann zu dem, was ich tue, mache und sage.
Absolut. Ja, also definitiv bin ich völlig bei dir. Und gerade bei Sichtbarkeit in Form von vielen Followern oder auch Kontakten oder Abonnenten, hängt es ja auch immer davon ab, für wen machst du es und was machst du. Also du kannst dich natürlich nicht als Maschinenbauer spezialisiert auf Abfüllanlagen, kannst dich natürlich nicht mit irgendeinem YouTuber, Influencer, der eigentlich nur belangloses Zeug, und sind wir ganz ehrlich, davon gibt es massenhaft, die aus unserer Sicht, die wir halt uns nicht hinsetzen und statt Musik in YouTube-Livestream laufen lassen. Ich bin da auch jedes Mal erstaunt drüber, wie viele Jüngere das halt machen. Sich von irgendjemandem, der selber irgendwie noch wenig Lebenserfahrung hat, und die gibt es ja auch, stundenlang irgendwelche Dinge erzählen lässt, oder manche quatschen ja einfach nur, was ihnen gerade einfällt. Das ist eine neue Kommunikationsform, völlig okay, aber da ist ja keine Substanz. Da ist ja kein... Der ist ja keine Expertin irgendwas, ne, wenn einer erzählt, was er den ganzen Tag gemacht hat.
An der Stelle wird ja Reichweite zur Währung, weil am Ende genau. Plattformen wie TikTok oder YouTube in irgendeiner Form so eine Art Monetarisierungsmodell entwickeln. Und dann ist ja auch ein Businessmodell dahinter. Aber das Businessmodell funktioniert einfach nicht für einen Vertriebler im Maschinenbau. Das,
genau, weil der braucht ja die Reichweite, weil er ja keine echte Expertise hat und auch keine richtige Zielgruppe. Also hat die schon, aber jetzt nicht so, ich will damit jetzt Maschinenbauunternehmen oder sonst was adressieren. Ist ja gar nichts. Einfach nur, Hauptsache viele gucken zu, damit ich über Werbung verdiene.
Genau.
Und das haben halt viele beim Thema Influencer und Sichtbarkeit durch Podcast, durch Video, YouTube. Das haben viele Unternehmen immer noch so im Kopf, weil es auch dieses Thema Influencer, ich finde auch, gab es ja kürzlich eine Diskussion darüber, die fand ich auch ganz richtig, weil für mich ist der Begriff Influencer auch eher negativ geprägt. Also Markenbotschafter, sowas gab es ja vor Ewigkeiten auch schon mal,
ja.
Finde ich als Begriff auch besser. Aber nochmal, die Reichweite ist eigentlich, je spezialisierter du bist im B2B-Bereich, irgendwie irgendwann völlig wurscht. Bestes Beispiel bei mir selber, hatte ich dir eben auch erzählt, ich weiß nicht, wie viele Abonnenten ich habe, es sind weit unter 1000, ich glaube über 550, keine Ahnung. Trotzdem habe ich letztes Jahr über 100.000 Euro an Aufträgen abgeschlossen, nachweislich über den Podcast. Zwei große Projekte.
Weil du so, und in der Customer Journey an der richtigen Stelle ansetzt, und das ist tatsächlich genau der Punkt.
Genau, eine weitere vertrauensbildende und vor allen Dingen auf einer viel persönlicheren Ebene stattfindende vertrauensbildende Maßnahme. Auch so ein Podcast wie hier. Wir haben ja jetzt gerade erstmal über, sag ich mal, das Hauptthema meines Podcasts und meines Tuns gesprochen. Was ich aber, wenn ich mit Leuten rede, den Podcast höre, auch immer wieder als Feedback bekomme, ich muss ja den ganzen Tag darüber reden, wie toll Videokommunikation ist. Die Leute hören sich auch eher an, um mich kennenzulernen oder auch andere Leute kennenzulernen, die ich als Gäste einlade. Und da musst du nicht den ganzen Tag über Expertise reden.
Ja, wobei ich einhaken würde und sage, du hast einen unfairen Vorteil. Weißt du welchen?
Ich sehe gut aus und bin jung.
Das stimmt. Nee,
ich bin und. Und bin ich.
Das stimmt, das ist aber noch nicht unfair, weil ich sehe auch gut aus. Damit ist es noch nicht der unfaire Vorteil.
Du bist
Vorteil.
Noch jünger.
Nee, tatsächlich ist es deine Stimme.
Okay.
Es gibt deine Stimme oder zum Beispiel auch Andreas Bierwirth. Und mir fällt der gerade nicht ein, es gibt noch einen anderen Podcast. Die höre ich und da höre ich gar nicht mehr zu, weil ich die Worte wirklich verstehe, sondern weil diese Stimme eine bestimmte Resonanz irgendwie, also aus der, es klingt jetzt sehr esoterisch, aber aus der Frequenzebenen-Sache fühlt sich das gut an, das zu hören. Und wenn eine Stimme sozusagen in so einem Frequenzbereich auch unterwegs ist, dann ist das für das Medium, was mit Audio und Audiobild zu tun hat, natürlich ein unfairer Vorteil. Der andere wäre natürlich ausgesprochen gutes Aussehen. Daher du aber primär einen Podcast hast, hat das Vorteil. Das soll jetzt aber nicht heißen, ich muss eine unglaublich gute Stimme haben, um einen Podcast zu machen. Aber das ist natürlich dann, ich sag mal, ein klitzekleiner Vorteil, wenn diese Stimme, so wie bei dir, in so einer, der Bass ist es, glaube ich, da drin. Ich weiß auch nicht.
Also deutlich Hochdeutsch sprechen ist es mit Sicherheit nicht, ne? Also das kann ich nämlich nicht so gut.
Aber apropos, aber deutlich sprechen habe ich gestern auch von Susi gelernt. Die hat mit mir nämlich vor der Keynote noch 5 Minuten Übungen gemacht, um den Muskulatur und vor allen Dingen aber den Kiefer und die Zunge viel stärker zu lockern. Und das war wirklich nach den 5 Minuten und hatte ich das Gefühl, boah, krass, die Zunge klebt hier irgendwie oben nicht so, die ist lockerer, freier und ich habe irgendwie einen größeren Mundraum. Das war wirklich abgefahren und da habe ich gesagt, gut, das ist Learning 1. Alles, wenn es eigentlich darum geht, siehst du, schon mal heute nicht mehr irgendwie hingekriegt, das vorher nochmal zu üben, aber mit so einem kleinen Hilfsmittel den Mund so krass zu öffnen, um damit deutlicher zu sprechen, Das ist ja eigentlich das Wichtige, zumal ich weiß, dass ich so ein ganz leichtes Lispeln habe. Das ist natürlich ein toller USP, aber macht es manchmal auch schwer, alles zu verstehen.
Ja, aber das ist ja eine Charakteristik. Ich finde es gerade noch total spannend, weil du auch ein paar Details erzählt hast zu den Übungen. Frag sie mal, wo sie es her hat. Das finde ich ganz spannend, weil sie war ja auch als Zaungast bei mir im Podcast-Bootcamp vor ein paar Wochen. Sie konnte nicht bei allen Sessions dabei sein. Ich glaube, sie war bei einer dabei und ich meine, das war die Session, die Anne gemacht hat. Anne Weller, die ist Präsentations- und Stimmcoach und die hat solche Aufwärmübungen gemacht.
Das kann sein,
dass es daher sogar hat.
Ich glaube, bei Susi, die hat das schon länger, weil Susi hat ja eine eigene Band, sie singt ja und
spielt
Geige.
Singt ja, die kennst du ja eh.
Ich glaube tatsächlich, dass das daher kommt, bin mir aber nicht sicher. Also das kann ich Susi dann, ich sehe sie ja in 2 Wochen nochmal, da kann ich nochmal fragen, aber das klang so wie, dass sie das schon viel, viel länger und häufiger mitmacht. Also dafür war auch diese eine Übung mir schon zu routiniert, so pssst. Also ich krieg's gar nicht hin, konnte es mir nicht merken, aber das lief so, ich denke, okay, ich brauche jetzt hier irgendwie erstmal einen Zettel, gib mir 5 Minuten, damit ich überhaupt die Reihenfolge der Töne, die ich da machen soll, hinkriege. Aber war witzig, aber tatsächlich nach diesen 5 Minuten so einen anderen Raum im Mund zu spüren, das hat mich beeindruckt.
Ja. Es gibt ja noch so viele, also Johanna ist ja immer nur mal professionelle Sängerin. Wenn die sich einsingt, weil sie im Studio was halt aufnimmt, das dauert auch immer eine ganze Weile. Und ich habe die Sachen auch schon oft gehört, genauso wie das Lachsvoxen mit dem Schlauch in der Wasserflasche, wo alle drauf schwören, die mit Stimme was zu tun haben.
Das ist ja, glaube ich, damit die länger nicht so rau wird, ne, oder?
Ich meine irgendwie die Stimmlippen irgendwie beweglicher. Ich weiß es gar nicht. Ich bin völlig ignorant. Ich bereite mich ganz ehrlich gesagt nie vor.
Du hast den unfairen Vorteil, du brauchst das nicht.
Naja, aber die Stimme ist ja trotzdem irgendwann mal trocken und heiser oder verschleimt oder so. Das ist, also wenn ich habe ja früher wahnsinnig viele Seminare gehalten und auch Workshops, teilweise irgendwie 8 bis 10 Stunden am Tag. Da war ich abends dann schon froh, wenn ich dann einfach nur irgendwo in der Ecke saß und mich hat keiner mehr angesprochen. Mit einer trainierten Stimme wäre es wahrscheinlich besser gewesen, aber ja.
Es gibt schlimmere
Alles hat Vor- und Nachteile.
Das stimmt, genau. Also bei dem, was ich gesagt habe, sollte es kein Grund sein, Dinge nicht zu tun, sondern aber für alle die für sich irgendwie feststellen, ich habe einen guten Klang in der Stimme, kann man nur sagen, ey, dann noch mehr raus und einfach auch um. Ich glaube, diese Stimme erzeugt auch Sympathien, ob man das will oder nicht.
Wenn man sie hören kann, ja. Also das ist ja auch, wenn wir gerade bei Podcasts schon sind, ein wesentliches Qualitätsmerkmal bei Podcasts ist ja die Tonqualität. Gibt es auch tolle, für diejenigen, die sich mehr um Zahlen auch für Zahlen interessieren, gibt es auch einige Umfragen. Ich glaube, Twitter, ich müsste nochmal nachgucken, war auch dabei. Die haben auch mal eine Umfrage gemacht zum Thema Podcast. Da waren über 50%, die gesagt haben, ist der Ton schlecht, schalte ich aus. Ich betone das immer wieder so gerne, nicht weil ich von Haus aus halt ein Tonmensch bin, sondern es gibt da einen sehr bekannten Vertriebstrainer, mit dem ich grundsätzlich d'accord gehe bei dem Thema Podcast. Der sagte also, wer das nicht macht, ist blöd, sage ich zu 100%. Jeder, der Experte in irgendeinem Thema ist, oder für sein Unternehmen einfach eine neue Ebene von Sichtbarkeit und Vertrauen aufbauen möchte und keinen Podcast macht, ist einfach dämlich, weil der Aufwand ist also wirklich gering, muss man einfach sagen, im Vergleich zu Video. Die Einrichtung am Anfang, okay, das ist eine andere Nummer, aber dann kontinuierlich Inhalte produzieren, ist eine reine organisatorische Sache. Und gemessen an der Zeit, die du beim Kunden hast, bist du einfach wirklich dämlich, wenn du es nicht nutzt, weil der durchschnittliche Podcast, also durchschnittlich hören, Deutschland Menschen podcasten eine halbe Stunde lang. Das heißt, okay, du bist eine halbe Stunde im Ohr, quasi im Hirn deiner Zielgruppe. Also wie dämlich muss man sein, dieses Potenzial nicht zu nutzen? Und die Glaubenssätze, die dann alle haben, sind immer dieselben. Die hatte ich auch und deshalb sage ich auch, es ist totaler Schwachsinn. Es ist alles totaler Schwachsinn. Es ist immer dieses, habe ich keine Zeit für. Wer soll das hören? Das gibt's schon. Naja, und trotzdem machen es welche, die halt durchhalten. Ne? Also auch da die Zahlen, ich glaube 70-80% der Podcast-Ideen werden nicht realisiert. Davon schaffen es gerade mal 40 über die 2 Monate und von denen, die weitermachen, überleben 70% das erste Jahr nicht. Das heißt, wenn du einfach nur durchhältst, gehörst du schon zu denen, die gehört werden. Und auch da wieder ist es völlig egal, ob du 50 oder 5000 hast. Wenn du den 50 Zuhörern, 2 sind, die sagen, bei dem kaufe ich, dann hast du schon gewonnen, weil du hast wahnsinnig viel Zeit im Leben der Menschen. Das hast du mit keinem anderen Marketingmittel.
bin ich voll bei dir. Und ich weiß auch beim letzten Mal, wir waren schon wieder an dem Punkt und ich sage, ja, ich nehme nicht die Zeit dafür, weil ich merke, ich bin der Mensch. Ich baue in Anführungsstrichen, also ich bin der Marketing-Typ, ich baue gerne eine Infrastruktur auf zu einem Problem, welches existiert. Und ich will aber nicht derjenige sein, der es dauerhaft bedient. Und das ist sozusagen diese, und wenn es am Ende 25 Minuten sind für die Schneiden, Bereitmachen von Inhalt und Co., sind das 25 Minuten, in denen ich vielleicht schon mal was ausprobieren könnte, was es noch irgendwie gar nicht gibt. Das ist tatsächlich immer, und dann mein Anspruch im Sinne von, okay, ich will dann irgendwas in diesem Podcast haben und machen, das anders ist. Witzigerweise aber, ich war heute auch bei Curtis, an der Stelle, Curtis, falls du es hörst, schöne Grüße. Das ist ein Kumpel von mir, der bei den Baumpaten ist. Und wir haben heute auch über das Thema Podcast geredet. Und haben irgendwie auch schon einen lustigen Titel. Jetzt hat es bei mir gerade geklingelt. Das ist sehr komisch. Genau. Wir haben auch schon einen Titel. Aber tatsächlich haben wir so ein bisschen gesagt, wir lassen das nochmal sacken und wir müssen auf jeden Fall nochmal einmal über das Konzept sprechen. Aber wahrscheinlich für die Baumpaten wird es da einen Podcast geben müssen.
Tja, siehst du. Ja, es ist einfach Menschen erreichen in der Tiefe, in einer Nähe, wie du es mit keinem anderen Medium schaffst. Und es kommt auf einen selber ja auch an. Ich meine, es ist auch die Situation, bist du unternehmerisch tätig, bist du selbstständig, bist du angestellt? Will das Unternehmen, wo du angestellt bist, das Medium nutzen, ja oder nein? Na, aber wenn man eine Möglichkeit sucht, wie kann ich Menschen einfach besser von mir überzeugen? Und das ist ja die Grundregel im Marketing, verkaufen, Topf und Deckel. Nicht jeder Deckel passt zu jedem Topf. Von daher ist es völlig wurscht, ob es schon einen Podcast zu meinem Thema gibt.
Und ich gebe nochmal rein, dass ich sage, das ist, was du ja reinbringst, ist ja immer auch ganz viel die Verkaufsperspektive. Ich bin jetzt nochmal kurz in der Rolle, ich als Marketer bei Starke. Was ist denn eigentlich bei uns auch ein ganz großer Painpoint? Und zwar ist es das Thema Mitarbeitergewinnung. Und exakt die gleiche Stelle, von der wir beim Verkauf reden, im Sinne von, ich habe mich vielleicht beworben oder ich habe vor, mich zu bewerben, geht es da ja auch ganz viel um Vertrauen. Und wie cool ist es denn dann auch, wenn ich Leute habe, die mal intern aus der Perspektive eines Mitarbeitenden irgendwie frei, authentisch reden dürfen. Und da sind wir aber bei einer spannenden Sache. Das gilt für mich am Ende auch für Corporate Influencer Programme. Ich behaupte, die meisten Programme kommen gar nicht so weit, dass sie Programme werden und starten, weil die Unternehmenskultur dafür noch nicht geschaffen ist. Gerade in dem Bereich geht es oft und viel um Vertrauen, weil das, was du nämlich sagst, wir machen das nicht geskriptet, damit es irgendwie auch authentisch ist. Da kann ich mir vorstellen, dass es sehr vielen Unternehmen echt schwer fällt, ungeskriptet die Mitarbeiter vor die Kamera und vor das Mikro zu lassen. Und weil sie alle dann doch immer wieder das Gefühl haben, man könnte das Falsche sagen und das hat, und dann denke ich immer, nee, egal was du sagst, nichts zu sagen, ist nicht zu machen, ist der viel größere Schaden, weil da sind wir ehrlich, also selbst der größte Shitstorm, den man bisher offenbar immer bei großen Unternehmen gehabt hat, die existieren alle noch.
Ja, und nicht wenige haben dadurch so richtig, richtig, richtig große Durchbrüche und Umsatzzuwächse gehabt. Ja. Und Thema Recruiting, Frank, es ist auch Verkaufen. Du verkaufst dich als Firma. Du verkaufst dich gegenüber neuen Mitarbeitern. Verkaufen ist in Deutschland so negativ behaftet, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass du einem was aufdrücken musst. Wenn ich meiner Frau vorschlage, Schatz, lass uns doch heute beim Italiener essen gehen und nicht beim Griechen, dann verkaufe ich auch. Das habe ich jahrelang auch nicht kapiert, aber letzten Endes ist es überzeugen, ohne pushy zu sein.
Naja, ich gehe noch weiter. Historisch gesehen, ich habe mit dem Schulladen mal gearbeitet, da hat mir mein Chef damals nochmal erklärt und gesagt, ey Frank, weißt du eigentlich, also die ursprüngliche Bedeutung des Verkaufens, was das eigentlich bedeutet, wo das herkommt? Und ich so, nee, Dinge anpreisen. Dann meinte er, das ist auch noch zu negativ. Am Ende geht es darum, Wissen zu vermitteln, dass Leute eine Entscheidung treffen können.
Genau.
Und da habe ich gedacht, Das ist ja wirklich mal eine interessante Ansicht. Und dann sind wir wieder mal bei 10%, die das schaffen aufgrund dessen, was sie tun, weil sie nämlich nicht nur Wissen oder weil sie einseitig Wissen vermitteln, um am Ende sich persönlich nur zu bereichern, die es dann irgendwie über einen Zeitraum X geschafft haben, dieses Narrativ rausarbeiten zu lassen, dass man sagt, irgendwie verkaufen fühlt sich schlecht an.
Definitiv. Das habe ich auch in meinem ersten Verkaufsseminar, wo ich als Teilnehmer war und was ich nicht mitgeschnitten und produziert habe, das habe ich vor jahrelang gemacht. Nur da hörst du ja nicht zu. Aber das erste, was ich besucht habe, das war auch eine der herausragendsten Erkenntnisse und Neuerungen für mich, der ich mich nie vorher wahnsinnig mit dem Thema beschäftigt habe und auch nur negative Einflüsse von Verkäufern kannte. Also ein ehemaliger Geschäftspartner von mir war so einer, der im Eskimo einen Kühlschrank verkaufen könnte. Dass es halt darum geht, den Menschen eine Grundlage für eine Entscheidung zu bieten, also sie dabei zu unterstützen, dass sie eine Entscheidung treffen, weil das fängt ja schon damit an, dass wir unglücklich sind, wenn wir zu viele Optionen haben. Das hat auch lange bei mir gebraucht, bis ich das verstanden habe. Ne? Deshalb haben ja alle immer drei Optionen. Ne? Also wenn es noch mehr gibt, dann gibt es halt nochmal ein Paket mit drei Optionen, weil sobald es mehr ist, ich sag nur Subways, also das ist für mich jedes Mal, ich gehe da schon ewig nicht mehr hin, aber das war für mich jedes Mal ein Horror. Wie willst du dich da entscheiden bei so vielen Sachen? Ne? Also keep it simple. Und der nächste Punkt ist dann, wenn der Kunde oder die Kundin rausgeht und sie hat keine Entscheidung getroffen, die Leute sind ja auch nicht unbedingt glücklich. Na, sie brauchen ein paar Schuhe und sie haben es nicht geschafft, ein paar Schuhe zu kaufen. Also ich bin dann unglücklich. Da denke ich mir, da hat jetzt der Verkäufer, die Verkäuferin, also ne, entweder die Arbeit nicht gut gemacht oder der Laden hat einfach kein gutes Portfolio.
Auf jeden Fall ist es ja glücklich. Zeit, die du investiert hast und du wirst nochmal Zeit investieren müssen. Und das, ja.
Genau. Ja, jetzt sind wir schon über eine Stunde, das haben wir jetzt wieder mal geschafft.
Das wird auch gar nicht hier. Ich bin hier nicht.
Du bist ja ein bekannter Schweigstiller, ne? So ja, einer
genau, jemand, ich nicke immer eigentlich redet. Nur. Ja, ja.
Das ist auch eine schöne Ergänzung mit Susi dann eigentlich. Ihr seid ja häufig zusammen unterwegs, ihr ergänzt euch da ja hervorragend.
Also
ich kann mir gut vorstellen.
Ja, und für den Vortrag, weil du es gerade sagst, wir sind viel unterwegs. Ich habe das tatsächlich mal zusammengerechnet für unseren Vortrag. Wir kommen aktuell auf 4200 Kilometer, 55% davon mit der Bahn und in Summe fast 48 Stunden reine Fahrzeit. Da habe ich gedacht, boah, krass. Und also erst Impuls, weil es gestern auch ein bisschen um das regionale Netzwerken geht. Ich gesagt habe, also wenn wir in 3 Jahren nochmal sowas halten, dann hätte ich gerne trotz allem, so schön das auch immer ist, irgendwo hinzufahren, aber da hätte ich gerne die Hälfte an Reisezeit und die Hälfte an Kilometern dastehen, ohne dass es die Hälfte an Veranstaltungen ist, die wir besucht haben. Mal gucken, ob wir dem irgendwie auch nachkommen können.
Sind wir gespannt, was da noch alles kommt. Aber zum Abschluss möchte ich, also Abschluss in Anführungsstrichen, soll jetzt nicht in 2 Minuten durchgehechelt sein, aber du hast ja das Logo hier von der LinkedIn for Good Crew, ein Thema, worüber wir ja auch sprechen wollten und nochmal,
hier dieser Podcast Wort drin, ist mal... Da darf man nicht reden dürfen.
Ja, for Good Crew. Aber heute ist hier der Wildcard-Podcast, also jeder, der jetzt zuhört, sorry, ich bin gerade heute mittlerweile...
Das galt ja nur für die erste Stunde, die ist ja jetzt um.
Achso. Dann machen wir jetzt Hardcore-LinkedIn-Coaching. Nee, also ich bin da heute völlig schmerzfrei. Aus 2 Gründen. A, wir 2 schaffen es eh nicht auf 45 Minuten. B, finde ich, man muss ja auch mal eine Ausreißerfolge machen, wo es einfach nur unterhaltsam ist und trotzdem Input bietet. Und C, ich bin völlig fertig und durch mit der Welt. In 48 Stunden sitze ich im Auto nach Frankreich und dann nach Spanien. Mein letzter Arbeitstag, meine letzte... berufliche Amtshandlung ist heute, na stimmt nicht ganz, morgen habe ich auch noch einen Podcast, aber heute war mein letzter offizieller Arbeitstag und du bist mein letzter offizieller Termin und deshalb ist mir das völlig wurscht, ob wir jetzt eine Stunde machen oder anderthalb. Ich möchte natürlich mit dir auch über dein Herzensthema sprechen, wo ich auch ganz kleiner Teil von bin und was ja nicht einfach nur mit LinkedIn zu tun hat, sondern noch einen tieferen Sinn hat. Deshalb erzähl mal.
Genau,
ein bisschen was dazu.
Ich mache erstmal den objektiveren Grund, genau. Also das, was du ja ansprichst, ist die LinkedIn for Good Crew, wo du einer von, oder du und ich, wir sind 2 von 16 Experten und Expertinnen, die in irgendeiner Form Wissen kompakt zusammengestellt haben, um mit LinkedIn oder mit, ich sag mal, mit Marketing-Dingen, in deinem Fall, du besetzt die Spezialität für das Thema Podcast und Audio und Video innerhalb dieses dieses Guides, also das ist ein, ich glaube, wir sind bei 343 Seiten, starkes PDF, ja. Es kam ein bisschen was zusammen, wo jeder zu seiner absoluten Kernexpertise im Prinzip kleine Quick-Wins oder gewisse Anleitungen, bei dir ist es zum Beispiel auch eine technische Anleitung, die du gibst, wie man im Prinzip erstmal das Minimum-Setup für auch das Thema Podcast im Sinne von, damit die Audiosache, die sitzen muss, wirklich sitzt. Und die Idee war halt nicht einfach, wir machen jetzt diesen Guide und scheffeln uns die Taschen voll, sondern die Idee war, wir gucken, dass wir da vielleicht, deshalb das Name For Good drinne, wir machen damit was Gutes und unterstützen drei Organisationen und unterstützen das wie folgt. Man kann sich diesen Guide bei einer der drei Organisationen herunterladen und muss zuvor einfach eine Spende hinterlassen haben. Und das Schöne war, dass du, wie alle anderen, denen ich die Idee vorgestellt habe, keiner überlegt hat, sondern gesagt hat, ja klar, Frank, was brauchst du? Und das war irgendwie geil, weil ich damit auch dieses Thema Netzwerk nochmal für mich auf eine ganz andere Ebene hebe und sage, ja geil, jetzt haben 16 Leute irgendwie ein geiles Produkt auf die Beine gestellt, wo jeder gleichermaßen Anteil daran hat und ich glaube Stand heute, ich habe es nicht auf Cent genau, aber wir dürfen die 19.000 Euro Marke geknackt haben für alle drei Organisationen. Genau, das ist, gibt immer mal so Wellen, wenn man ein bisschen mehr Werbung macht, dann geht ein bisschen mehr, aber es plippert immer was rein. Und ich habe die stille Hoffnung, dass wir vielleicht wirklich die 30.000 Euro noch zum Jahresende mit knacken. Genau. Und das ist so diese Herzensangelegenheit, warum vielleicht auch drei Organisationen und nicht eine dahinter steht, weil ich sage, es ist manchmal schwer, sich für eine gute Sache zu entscheiden. Und ich habe versucht, das Portfolio für uns alle groß zu machen, zu sagen, wir haben dort einmal mit Empowering Africa einen Partner, die sich tatsächlich, ich sag mal ganz platt ausgedrückt, um die Bekämpfung von Fluchtursachen in Afrika kümmern und indem sie das nämlich wie folgt machen, dass sie Mini-Grid-Systeme über die Spendengelder zusammensetzen und vor Ort in einem Dorf einfach ein, muss ich das vorstellen, wie so ein Schiffscontainer, da werden die Solarzellen ausgefahren und der enthält Akkus und Batterien und allen Firlefanz und dann ist dieses Dorf in dem Moment elektrifiziert, weil die das primär rund um den Äquator machen, da gibt's ganz, ganz viel Sonne und dann hat dieses Dorf Strom und das bedeutet meistens dort viel mehr Sicherheit, nachts Licht und Licht bedeutet nachts dort, dass Kinder lernen können und Bildung erhalten, Kühlung, dass Kühlschränke betrieben werden und tatsächlich keine Lebensmittel verderben. Und solche Kaskaden entstehen dort und damit natürlich auch am Ende vor Ort ein Raum geschaffen wird, um auch wirtschaftlich in irgendeiner Form wieder Fuß zu fassen. Und das ist dann die indirekte Folge, dass natürlich Leute weniger einen Grund haben, ihr Dorf zu verlassen. Genau, und das Zweite ist For Tomorrow, relativ simpel. Dort wird mit dem Geld Waldfläche gekauft und aufgeforstet oder aber CO2-Zertifikate gekauft. Also das heißt, es gibt einen festgelegten Markt für CO2 und ein Industrieunternehmen muss und soll perspektivisch ja CO2-neutral werden. Und daher sie das in ihrer Reihenproduktion nicht so schnell schaffen, können die sich Zertifikate kaufen, die wir aber wegkaufen, damit die Industrie relativ schnell sich bemüht, auch CO2-neutral zu werden. Und dieses Geld selber landet an einem Transformationsfonds, ähnlich dem Klimafonds, der am Ende dann für alle möglichen, ökologischen Ziele eingesetzt werden kann. Und das Dritte ist ein Kindermagazin für die Grundschule, das am Ende irgendwann mal alle Grundschüler bekommen sollen und letzten Endes Nachhaltigkeit von der Pike auf lernen sollen. Und tatsächlich ist das so ein bisschen wie die Geolino für den Grundschulunterricht, nur dass sie völlig kostenfrei für jeden Grundschüler ist. Das sind so die drei Sachen. Und damit gibt es ein breites Spektrum an Dingen, die man irgendwie supporten kann. Und jeder, der sich den Guide holt, darf entscheiden, wofür er das macht.
Sehr schön. Und die Links dazu, die packen wir natürlich in die Shownotes, dass jeder, der jetzt Blut geleckt hat, sich noch runterladen kann.
Genau, und was man eigentlich in dem Rahmen auch sagt, ich bin eigentlich ja noch nicht durch, aber wir beide hatten da ja auch schon das Vergnügen, dass es natürlich mit jedem Experten auch nochmal von meiner Seite nämlich die umgedrehte Variante gibt, dass ich derjenige bin, der die fiesen Fragen stellen darf und wir beide da auch schon unser Beitrag hatten, wo es vor allen Dingen auch darum geht, das wird das Spannende sein, wer für sich nach wie vor gerade angeteasert hier überlegt, Thema Podcast anzugehen, da bist du ja nochmal ein bisschen konkreter geworden, was man alles beachten muss und worum es geht, da haben wir ja auch 2, 3 Tools vorgestellt und ich habe sogar meine Stolpersteine schon präsentiert, wo es um das Thema LinkedIn Live-Webinare geht. Was nach wie vor einer der geilsten Lead-Generatoren für diese Plattform ist.
Deshalb nur die Info, also das, was du mit allen Experten machst, ist nämlich ein LinkedIn Live. Genau. Und da können sich alle auch nur die Aufzeichnung angucken.
Genau, und da hast du tatsächlich nochmal 2, 3 Tools auch reingegeben, die nicht ganz ohne zu bedienen sind.
Ja, irgendwann muss man ja anfangen. Also von selber geht nicht alles.
Das Schöne ist, dass ich da tatsächlich mich bestätigt fühle und sage, ich weiß immer, warum ich jeden einzelnen Experten reingeholt habe, weil man sich so viel Wissen gar nicht in der Summe aneignen kann.
Ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also sollte man ja auch nicht. Ja. Ne? Ja. Henry Ford hat doch immer, angeblich, ich bin ja mittlerweile sehr vorsichtig mit diesen Zitaten, wobei ich ja, Känguru kennst du ja mit Sicherheit auch, ne? Ja. Das Känguru, Neues vom Känguru, finde ich ja, ne? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, Bob der Baumeister. Diese falsch zugeordneten Zitate finde ich großartig. deshalb bin ich mal vorsichtig, ob Henry Ford das überhaupt gesagt hat, aber er soll ja gesagt haben, ich muss nicht alles wissen, ist völlig egal, ich muss nur jemanden haben, der es weiß.
Ne? Tatsächlich hätte ich gedacht, das hat man wohl bei Steve Jobs war es so ein bisschen... War das Steve Jobs, wo es heißt, ich brauche schlauere Menschen um mich herum, als ich selbst bin oder irgendwie so.
Ja, das ist ja eine grundlegende Formel für, ich weiß nicht, wo der herkommt. Also viele von diesen Dingen, auch sagen wir diesen heute als Kalenderspruch oder Binsenweisheit bezeichneten, wie soll man sagen, Empfehlungen, die ja von vielen Coaches oder möchte gern Coaches in die Welt getragen werden, sind ja teilweise uralt. Deshalb tippe ich mal, dass auch diese Empfehlung ziemlich alt ist. Bist du der Schlauste im Raum, verlasse den Raum. Ne? Also bringt dich nicht weiter. Also kann ich nur bestätigen. Kann ich wirklich nur bestätigen aus vielen Situationen, seien es Netzwerktreffen oder ähnliches. Deshalb gehe ich, das habe ich früher schon selten gemacht, aber mache ich natürlich, seitdem ich aus der Musikbranche raus bin, sowieso nicht. Ich gehe auf irgendwelche Veranstaltungen, wo Leute sich über Tontechnik so unterhalten. Das interessiert mich nicht. Das ist... Man muss ein Nerd sein, in der Branche drin sein, aber das brauche ich nicht.
Ja, und das ist, glaube ich, auch so eine ganz wichtige Sache generell fürs Netzwerken, dass man einfach viel Neugierde mitbringt und an den Tag legt. Das ist definitiv. Das, was wir ja dann immer, wenn wir uns dann auch sehen bei den einzelnen Treffen, immer wieder spannend ist zu sehen. Ich meine, wir haben schon so oft irgendwie geredet und ich weiß, immer wieder bringe ich ein neues kleines Nugget für mich mit, wo ich denke, das kann ich vielleicht beim nächsten Mal auch wieder ausprobieren. Also wie zum Beispiel beim letzten Mal den Tipp, dass man mit dem, nicht mit Riverside, sondern das andere Tool, welches hat mir fürs LinkedIn Live?
Restream.
Dass ich selber, indem ich einen eigenen kostenlosen Account habe, wir zeitgleich über unsere beiden Profile streamen können, ohne dass man das Event doppeln muss. Das war so ein kleiner, ich dachte mir, geil.
Ja, jetzt mach das mal mit 3, 4 Leuten, die ein großes Netzwerk haben. Und dann hast du in so einem Stream viele Menschen adressiert plötzlich.
Ja, da kam nochmal die Idee, aber da komme ich auch gerade nicht dazu, das auszuarbeiten. Tatsächlich nochmal wie so eine Art Abschluss, vielleicht kurz vor Weihnachten, Spendenmarathon, dass wir ein paar mehr Leute in einem LinkedIn Live nochmal zusammenlegen und dann vielleicht nochmal so einen kleinen Jahresendspurt hinlegen. Aber du fährst erstmal auf jeden Fall in den Urlaub. Ich muss auch erstmal noch ein paar Sachen dann an der Stelle mit abarbeiten und vielleicht kriegen wir das aber nochmal hin vor Weihnachten. Britta hat ja auch noch gesagt, dass er noch total Bock hat und ich komme gerade echt einfach nicht hinterher.
Ja, wir sehen uns ja sowieso alle spätestens im November zum nächsten Corporate Influencer-Treffen.
Nein.
Nicht.
Du nicht. Leider nicht. Also das ist mittlerweile, glaube ich, abschließend klar. Das ist das Wochenende nach meinem Geburtstag und ich wurde sozusagen von einer Person darauf hingewiesen, dass es sehr ungünstig wäre, wenn ich wohl nicht in Erfurt bin. Und da habe ich gesagt, okay, verstanden. Der Wink mit dem Zaunpfahl kam.
Da winkte so ein Telegrafenmast durchs Zimmer.
Genau, deshalb kann ich...
Ja, dann sehen wir uns nicht.
Oder werde ich zumindest da nicht sein, aber ich glaube, irgendwas vorher wird bestimmt noch sein, wo wir uns nochmal über den Weg laufen.
Weiß nicht, bist du in München dabei? Ende September? Wo so eine kleine Herrscher Bekloppter aus unserem Dunstkreis meinte, jetzt müssen wir mal alle zusammen aufs Oktoberfest gehen. Da sind wir natürlich beim Begriff bekloppt. Ja, genau. Beim Begriff bekloppt war ja klar, dass meine Frau sofort geschrien hat, da sind wir auch dabei.
Wann ist das vom Datum her? Müssen 29, wir das eigentlich jetzt hier rausschneiden? Das weiß ich gar nicht.
Nö, ist ja eh vorbei, wenn der Podcast rauskommt. Ellebe! Ja, das ist Ende September. Da ist halt Oktoberfest schon vorbei. Es sei denn, die zweite Wiesn, da sind wir natürlich auch, die Evalanche-Wiesn, wo ich hier ja gerne mal Werbung für mache. Ein großartiges Event rund um Marketing Automation und Sales Automation.
Das kann tatsächlich sein, dass ich da aufschlage. Im Moment habe ich ein tatsächliches Dilemma. Das Beyond Economy Festival läuft parallel. Das wäre aber nur der erste Tag. Und das ist in München. So dass ich sage, das ist tatsächlich mal hin und her switchbar.
Das weiß ich. Beyond Economy war ich letztes Jahr. Allerdings war ich volle Kanne krank. Wir waren da auf unterwegs, vorher noch einen Termin in Innsbruck. Und da hatte ich auch einen Vortrag, der war ein kompletter Griff ins Klo, weil ich war völlig neben der Spur und auch mit dem Studio irgendwie, da hatte ich echt. Joanna lag zu Hause, war krank, ich hatte unseren Sohnemann mitgenommen, dass er mir ein bisschen hilft. Und am Vorabend vor der Veranstaltung bin ich so richtig krank geworden. Deshalb hat mir das Veranstaltung ist echt an mir vorbeigelaufen. Ja, und die haben mich dieses Jahr auch eingeladen, weil ich den einen der Mitgründer, den Merlin Reingruber, ganz gut kenne.
Auf den freue ich mich ganz, ganz doll. Der wird mir von so vielen Seiten schon seit 2 Jahren empfohlen, dass ich ihn unbedingt treffen und kennenlernen muss. Und wir haben es bisher auch nur online geschafft. Was am Ende ist tatsächlich für mich der Grund war zu sagen, das kriegt dieses Jahr den ganz großen Vorzug, weil ich auch immer mal versuche zu sagen, wenn ich irgendwo hinfahre, will ich auch mal noch ein paar neue Leute kennenlernen. Vor allen Dingen, wenn einem so oft diese Person sagt, musst du unbedingt treffen.
Ein ganz, ganz feiner Kerl. Also echt, also diese ganze, dieses ganze Netzwerk, was er da mit dem Michael aufgemacht hat, ist wirklich großartig. Mhm. Ist für mich aber jetzt von der Business-Seite her nicht so relevant wie unsere anderen Netzwerke, habe ich festgestellt. Weil natürlich das Thema Nachhaltigkeit, Videokommunikation, gerade wenn es um fette Kunde jetzt von Timbuktu nach Deutschland, ist ein kleines Randthema, aber die sind in ganz anderen Bereichen unterwegs.
Ja, und das ist, wenn man es ganz klar hart aufdröselt, muss man sagen, dass ob ich hin und her fahre oder ich sage jetzt mal in HD eventuell was mache, dieser Fußabdruck, der Unterschied ist gar nicht so groß, dass ich jetzt sage, wir müssten da intensiv drüber reden.
Also wenn du fliegst schon. Also wir haben Kunden, wo dann die Kunden aus Japan sonst gekommen wären, um sich eine Produktführung anzuschauen. Okay. Da macht schon Sinn. Ja. 3-4 Stunden ist völlig egal. Da bin ich bei dir. Hatte ich auch mal ein Podcast-Interview mit Thorsten? Boah, ich und Namen. Den habe ich auf der Campix wieder getroffen. Der ist der totale Crack da drin. Und der hatte das mal grob ausgerechnet und ich meine, hatte auch irgendwie gesagt, ab wo der Break-Even ist, definitiv, ja.
Also bei Fliegen bin ich dabei. Ich meine, sag mal, jeder, der reist, gerade wenn du von Metropole zu Metropole reist, kann man im Moment theoretisch nur aus der Perspektive sagen, wenn du mit der Bahn fährst, dann ist es sicherlich nochmal, dann ist Videokommunikation in dem Moment wahrscheinlich nicht unbedingt das Sache. Aber da reden wir über keine großen Dimensionen, wenn es darum geht, ein Unternehmen nachhaltiger zu machen.
Ja, da kommt eher das Thema Zeit, also gerade bei der Deutschen Bahn. Da werden aus 2 Stunden ja gerne mal 10.
Ja, aber wenn man eine Direktverbindung hat, heißt das, du hast 8 Stunden Arbeitszeit gewonnen.
Juhu! Ja, das kann auch sein, wenn man einen Sitzplatz hat und nette Menschen um einen
herum. Genau, deshalb meine ich Direktverbindung. Da ist der Luxus tatsächlich aus Erfurter Perspektive, wir sind irgendwie eine Schnittstelle. Ich habe in so viele große Städten fast nur Direktverbindung oder einmal umsteigen und das macht es tatsächlich mehrheitlich noch attraktiv.
Mhm. Ja, für mich ist die Bahn sowieso gestorben. Also einfach aus dem Grund, weil ich es zeitlich nicht packe und mit dem ganzen Equipment. Ja. Selbst wenn ich einen Beratungstag habe, bringe ich immer irgendwas damit. Das kannst du völlig knicken.
Ja, das ist definitiv. Ich habe meinen Laptop, meinen Rucksack und habe einen Recap-Kaffeebecher. Mehr braucht's nicht.
Ja, ja. Und wenn du wie wir auf dem Land wohnst, ich meine, gut, bis zur Rheinschiene runter ist es 10 Minuten, aber dann fährst du mit dem Bummelzug nach Koblenz, die sind dauernd verspätet und dann. Nee, also wenn du in Berlin wohnst und willst nach München, dann rentiert sich sowas definitiv.
Oder so wie ich. Ich laufe 7 Minuten zum Bahnhof und dann sitze ich schon und bin theoretisch 2,5 Stunden später in München.
Ja, ja, siehst du, das ist der Vorteil. Aber und wir sind immer, also wenn du zu zweit reist, was bei uns ja 99,9% der Fälle der Fall ist, macht es auch keinen Sinn. Weil ich muss und ich werde es auch noch lange machen, eher aus der betriebswirtschaftlichen Sicht betrachten. Das kannst du. Kannst du ganz vergessen. Vor allen Dingen, wenn du ein paar Sachen mitnehmen willst. Leider, leider, leider. Die Diskussion hatte ich auch schon oft. Das ist, da darf ein Städter nicht mit, hatte ich mal wirklich zum Glück nicht in der Öffentlichkeit eine lange Diskussion, weil ich dachte, jetzt machst du mal mit. Ansonsten wiegle ich die immer ab, weil es ist ja nicht eine rein, es ist ja keine ideologische Überzeugung bei mir, sondern eine rein praktische. Ich habe ja meine Erfahrung, ich habe früher Vorlesungen in Zürich und Bern gehabt. Nach dem dritten Bahndesaster bin ich im Auto gefahren, auch wenn es 6 Stunden waren. Ich kann mir es nicht leisten, wenn ich eine Vorlesung habe, nicht anzukommen. Ne? Also das habe ich dreimal gehabt, dass ich dann abends spät aufs Auto umsteigen musste. Das geht nicht.
Ja, also das ist also tatsächlich, da merkt man jetzt umso mehr die lange verpasste Investition in Infrastruktur an sehr vielen Stellen. Wollen wir hoffen, dass wir das in den nächsten 5 Jahren halbwegs schnell kompensiert bekommen. Aber anderes Thema.
Genau, genau. Wie gesagt, also da ist immer spannend, wenn Menschen, die in Städten wohnen, und das ist ja bei Politikern auch so, Entscheidungen auch mittreffen für Leute, die auf dem Land wohnen, dann lachen wir hier gerade mal müde. Öffentlicher Nahverkehr. Also bei uns, muss ich dazu sagen, ist leider wieder eine Ausnahme. Waldorf funktioniert. Wir haben das Riesenglück, dass hier eine Buslinie durchgeht, die bis abends um 11 im Stunden- oder Halbstundentakt fährt, dass du so in die anliegenden Dörfer kommst. Das ist echt genial hier. Aber das war die vorherigen Jahre, das ist erst seit 5, 6 Jahren so, ist hier einmal am Tag ein Bus gefahren. Ne? Also von daher, öffentlicher Personennahverkehr ist ein Thema für sich. Aber jetzt haben wir ja so viele Themen abgehandelt. Wir sind bei 1,5 Stunden. Wer hätte es anders gedacht? ich finde es mal spannend, was nachher mein KI-Prompt mir vorschlägt hinsichtlich Podcast-Titel.
Und welche inhaltlichen Auszüge er dir vorgibt.
Genau, also ich übernehme die ja nicht 1:1. Natürlich lasse ich mir da Dinge vorschlagen, weil es Zeit spart. Aber ich bin mal echt gespannt, worüber wir jetzt offiziell sprechen
werden.
Das wird lustig. Also es ist quasi meine Urlaubsfolge, meine Verabschiedungsfolge, die aber weit nach meinem Urlaub kommt. Das ist ja das Spannende.
Wie weit im Vorlauf bist du jetzt im Schnitt?
Ich war mal auf fast 3 Monaten, also 3 Monate im Vorlauf, dann ist letztes Jahr mein Vater verstorben, da habe ich dann 8 Wochen halt gar nichts gemacht und war froh, dass ich 3 Monate hatte. Mhm. Mittlerweile bin ich wieder bei 6 Wochen. 6, 7 Wochen. Jetzt mit unserem Gespräch und morgen habe ich noch eins, das ist dann wirklich das allerletzte Gespräch, bin ich bei etwas über 2 Monaten, glaube ich. Mhm.
Das war die wichtigste Info, die ich aus allem immer bei dir mitgenommen habe, dass ich auch Curtis, als er heute so kam, Frank, wir machen einen Podcast. Ich sage, ja, nur sei dir eins bewusst, wir produzieren Minimum 5 Folgen vor, sonst können wir das Ganze auch gleich lassen.
Muss noch viel mehr. Also du musst für den Launch, solltest du zwischen 8 und 10 Folgen haben. Naja, du machst ja niemals mehr Aufriss und Werbung, wie wenn du den Launch hast. So, und dann überleg mal, finden Leute euren Podcast super und es gibt nur 2 Folgen. Und meinst du, wie viele Leute, wenn sie das zweite Mal nachgucken, um es erst 4 Folgen gibt,
das heißt,
dann
du würdest,
nicht mehr nachgucken?
Bevor wir jetzt genau, du würdest also hintereinander gleich, dass ich sag mal innerhalb einer Woche 5 Folgen online sind oder die trotzdem?
Beispielsweise. Oder du machst Tranchen, 2 Folgen, also am ersten Tag des Launch 2 Folgen, 2 Tage später 2. Das sind ersten 2, 3 Wochen, da gibt's 1000 Strategien und alle sagen, sie haben recht, musst du für dich selber rausfinden. Aber ich sage immer, denk mal aus der Perspektive der Zuhörer, und vergleich das mal mit einer Serie, die rauskommt. Also früher, als im Fernsehen Serien liefen und jede Woche kam eine neue Folge, das war richtig doof. Also gut, ich hatte keinen Fernseher, ich kann es nicht so beurteilen. aber ne, und heute beim Streamen, naja, also es gibt ja schon noch Serien, da kommt nicht die ganze Staffel raus, sondern die ersten 4 Folgen.
Ja, ja. Ja,
und da ist man nach der 4. Folge schon so, wenn die Serie gut ist.
Ich finde kein Argument, weshalb ich sage, du hast Unrecht.
Dann ist ja alles richtig. So muss das sein. Ja.
Aber tatsächlich, mein Lieber, es tut mir wirklich leid. Ich bin jetzt auf dem Sprung zum Spieleabend mit den Kids.
Spieleabend nennst du das?
Ja, das wird es werden. Carcassonne steht auf dem Zettel.
Und oh, da fahre ich vorbei am Samstag.
Da fährst du vorbei?
Am Samstag, ja.
Carcassonne?
Ich fahre da vorbei. Carcassonne ist eine Stadt in Südfrankreich.
Ach echt, das wusste ich nicht.
Im ehemaligen Naja, das ist eine ganz bekannte Stadt. Im mittelalterlichen Okzitanien gelegen. Also die Region heißt wieder Occitan oder so ähnlich. Das ist an der Camargue ist es, glaube ich, unten. Ein bisschen Landesinnere Richtung Perpignan-Toulouse.
Na geil.
Ist eine ganz alte mittelalterliche Stadt. Muss dir mal angucken. Wunderschön. Waren wir leider noch nicht. Wir fahren immer nur vorbei und jedes Mal sagen wir, aber nächstes Mal fahren wir rein.
Geil, da komme ich ja gleich noch mit einer Sonderinfo. Schön, dass ich meinen Kids auch noch was beibringen kann.
Ja, siehst du. Nee, ist eine, also wirklich, guck mal im Netz, ist eine wirklich ganz herausragende, bekannte Stadt in Südfrankreich.
Okay, genial.
Ja, und ich werde hier am Samstag, ja, von der Autobahn siehst du es nicht. Ist ein bisschen zu weit im Landesinneren, aber ich werde vorbeifahren und winken bei 32 Grad.
Also, was ich dir wünsche, sind 14 wundervolle Tage der Erholung und des Genusses.
Die werde ich haben, vielen Dank. Und ich wünsche dir halbwegs gutes Wetter in Deutschland. Momentan ist es ja nicht so, der Brüller.
Tatsächlich bin ich jetzt gerade so, dass ich sage, das passt alles so weit. Wichtiger wäre es mir, wenn ihr wieder kommt, gehen bei uns die Ferien los, dass es dann vielleicht, ich sag mal, mehrheitlich ein bisschen trocken ist. Ich freue mich aber schon auf jeden Fall auf die Pilzzeit. Also das müsste jetzt ja so langsam richtig losgehen.
Jever oder Flensburg?
Da bin ich tatsächlich nicht der Pilzfreund. Ich bin Liebhaber des Hellen. Da beneide ich tatsächlich alle fränkischen Orte, die irgendwie ihre eigene Brauerei haben.
Oder ja, aber du willst da nicht wohnen. Also mein Bruder, der hat fränkisch geheiratet, wohnt in der Nähe von Nürnberg. Genau gesagt in Ansbach. Wir waren jetzt bisher noch nicht mit ihm auf Kneipentour und so, das muss da ganz, also Ansbach selber ist nicht so, aber wenn du dann so aufs Ländliche gehst, die sind ja dauernd unterwegs. Aber jedes, wenn wir da sind, kommen da diverse Biersorten auf den Tisch und für mich als Bierliebhaber wäre das mein Tod.
Ich lebe davon auch, ich habe hier eine Kletterhalle, das sind Franken, die fahren immer irgendwo zum Klettern hin und bringen dann immer wieder was Neues. 3-4 Kästen packen sie ein und die stehen dann da auch zum Verkauf und auf dem Level komme ich quasi zu meinen Kostproben und damit überreizt man das nicht. Das ist aber ja auch gut so.
Ja, sehr schön. Ja, dann wünsche ich dir damit viel Spaß mit dem fränkischen Bier trinken. Allmächtle. Aweng. Mehr kann ich nicht, aber reicht ja. Ich
bin da ganz raus.
Ja, meine Schwägerin, die ist natürlich, ne, die ist da richtig drin. Die ist da geboren und geblieben.
Ah, okay.
Ja. Ja, war wieder schön mit dir zu quatschen in meiner, ich nenne es jetzt mal offiziell letzten Folge, meine Urlaubsfolge.
Freut mich, dass ich dich sozusagen in den Urlaub entlassen kann.
Ja, also,
genau. Und für morgen wünsche ich dir auch nochmal eine gute Aufnahme.
Bin sehr gespannt. Da geht es ums Thema KI-Videos. Und zwar jetzt nicht,
mit
nicht
wem?
Wie die meisten denken, mit Avataren. Der Mann hat einen genialen Namen, auch wenn du es auf Anhieb wahrscheinlich nicht einordnen kannst, was völlig okay ist. Der heißt Georg Neumann. Da denkst du, ja gut, Georg, Alfred E. Neumann, den kenne ich, aber Georg Neumann, dazu muss man wissen, Georg Neumann ist der Erfinder des modernen Studiomikrofons, des Kondensatormikrofons. Die Firma Neumann ist so die erste, etablierteste Firma für professionelle Mikrofone in Deutschland gewesen. Also wenn du im Tonstudio irgendwas haben willst, was richtig State of the Art ist, es gibt natürlich irgendwelche Boutique-Hersteller, die völlig krankes Zeug machen, aber wenn du so richtig State of the Art, dann hast du ein Neumann-Mikrofon. Und der gute Georg, den ich morgen interviewe, ist natürlich nicht der Georg Neumann, der hat in den 30er Jahren das Mikrofon entwickelt oder diese Technik entwickelt, sondern der heißt mit Nachnamen Neumann und aus irgendeinem Grund meinen seine Eltern, sie müssen ihn Georg nennen. Und natürlich weiß er, woher der Name kommt, aber es besteht kein Verwandtschaftsverhältnis. Und er ist ein absoluter Crack für KI-generierte Videoinhalte, aber geht jetzt nicht so sehr um Avatare, sondern auch um so Themen wie ja so Zeichentrickvideos und solche Sachen, ne? Wo es dann mal für Unternehmen auch interessant wird.
Für mich als Papa gerade in einem ganz anderen Kontext, dass ich sage, geil, spielerisch mit meinem Sohn vielleicht da mal einzusteigen. Also
ich bin gespannt.
Ja, die kommt dann nach dem Erscheinen meiner Folge, also unserer Folge.
Ich weiß es noch nicht. Muss ich mal gucken. Also ich weiß noch nicht genau, wo wir drüber sprechen, aber
eher raus.
Mal gucken.
Am besten noch von den Oktoberferien.
Wer weiß? Soll ich dir das Schweizer Nummernkonto schicken? Wobei die Schweizer sind nicht mehr so diskret. Dann eher Cayman.
Oder deine Blockchain.
Ja, aber Technik, Vertrauen, also ich weiß nicht. Dann doch lieber der gute alte Koffer, der hat ja bei Helmut Kohl auch funktioniert.
Kannst du haben. Kann ich dir auch Papier. Was schicken. Ja. Florian, ich muss jetzt tatsächlich, sonst warten die Kinder ungeduldig. Genieß es.
Wir
hören uns, sobald du wieder da bist.
Genau. Und an alle, die zugehört haben, vielen Dank für deine Geduld. Ach, manchmal muss das halt so sein. Wir sind ja im Podcast immer noch.
Genau.
Muss man am Rande auch nochmal erwähnen.
Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Fragen sind, meldet euch.
Genau.
Bis dahin.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss. Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denke immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.